PPR, Superflex, Tight End Premium, Michael Pittman oder Jameson Williams?
Michael Pittman.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, na, wie geht's dir? Heute mal ganz ungewöhnlicher Aufnahmetag, Montagabend, und so jung kommen wir nicht mehr zusammen.
Ja, das stimmt wohl. Nee, genau, also wir nehmen jetzt aktuell im Zweitagesrhythmus auf, glaube ich. Ne? Schon fast. So kann es weitergehen. Die Woche macht's aufgrund von Fußballansetzungen und Urlaubsreisen beziehungsweise München besuchen. Ne? Du bist schon da.
Ja, richtig.
Sonst ein bisschen schwierig mit der Aufnahme, daher machen wir das Ganze schon heute.
Ja, richtig. Und genau, also wer Phils Twitter-Namen genau mal sich nochmal anschaut, der kommt vielleicht drauf, was für eine Anspielung ich gemeint habe. Wer das alles zusammensetzt, der kann sich ja im Discord vielleicht melden. Ja, wenn wir veröffentlichen, ist das Ding wahrscheinlich schon rum. Dann könnt ihr ihn trotzdem noch drauf ansprechen. Also, so viel dazu. Fußball lassen wir mal lieber aus die Woche. Ich war gestern bei den Löwen. Das war...
War nicht gut?
Sie haben 1-0 verloren. Hm. Es war, ich glaube, die beste... Also die erste Hälfte war mit das Beste, was sie dieses Jahr überhaupt gespielt haben. Überhaupt eine der besten, sag ich mal, Fußballleistungen, die ich bei den Löwen jemals gesehen habe, glaube ich. Also super kreativ, offensiv, am laufenden Band, echt schöne Chancen rausgespielt. Treffen irgendwie im Pfosten, der Torwart hält unfassbare Dinger und so. Und dann kommen sie in die Pause 0-0, irgendwie rettet sich Saarbrücken rein. Dann 46. Minute, Saarbrücken haut so einen scheiß Standard aus dem Halbfeld irgendwie rein, köpft das Ding rein, 1-0. Und dann war ein richtiger Genickbruch. Und was auch noch, also richtig krass, das muss man schon sagen, am Ende war es auch irgendwo egal, weil im 60er-Stadion war auf einmal... So Anfang zweiter Halbzeit, ich meine, klar, ich war auch Kurve drin und es war halt gar kein Support da. Und irgendwie war halt so, erst habe ich mich auch so, ich habe so die Jungs um mich rumgefragt, hey, was ist denn los, warum wird auch nichts angestimmt und so. Und dann war auf der Gegengerade, war halt Notarzteinsatz, weil es irgendjemand umgekippt, warum auch immer.
Okay.
Hast du ja nicht gesehen, was los ist. Und dann wirklich Viertelstunde halt Totenstille im Stadion, die Mannschaft fängt dieses 1-0, also echt richtig, richtig absurd. Und das war natürlich dann, also richtig, keine Ahnung, du kommst aus dieser total euphorischen ersten Halbzeit mit dieser super Leistung und dann einfach dieses, boah, diese Atmosphäre danach war, boah, da hat es mich echt, da hat es mich echt ein bisschen geschüttelt irgendwie. Und dann, war das Sportliche schon eigentlich Nebensache für den Rest des Tages.
Ja, verstehe ich. Klingt nach einem Gegenteil von Werder.
Ja, ja.
Die haben sich zu einem dreckigen 2-1-Sieg, gezittert.
Mhm.
das war nicht so viel, aber es hat jedenfalls gereicht.
Ja, Schalke allerdings auch ein bisschen schwerer jetzt zu bespielen mit Thomas Reis, glaube ich, als mit Frank Kramer davor.
Ja, gut, wäre wahrscheinlich... auch mit einem von uns als Trainer schwerer zu bespielen als mit Frank Kramer.
Ja, das kann gut sein. Eventuell, sag ich mal, wäre Thomas Reis nicht da, auch Frank Reich hätte jetzt Zeit für die Schalker, denn der gute Frank, ich dachte, jetzt müssen wir wirklich mal hier rübergehen zu den News. Und Frank Reich hat jetzt sehr viel Zeit, denn der ist kein Trainer der Indianapolis Colts mehr. Ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, keine Ahnung. Ich glaube, da kann man wenig sagen. Relativ schwache Ergebnisse auf jeden Fall in den Jahren. Ob dann die Moves davon seiten GM immer das Richtige waren oder wie viel da der Trainer auch dazu kann. Mit Rivers, Wentz, Ryan zu spielen, ist auch sicher kein Spaß. Auf jeden Fall ist die Zeit jetzt vorbei. Und ja, Phil, was siehst du denn da für Auswirkungen auf Fantasy jetzt in Indianapolis.
Ja, komplett spannend irgendwie, ne? Was da jetzt, also die Saison wird wahrscheinlich so den Bach runtergehen, nehme ich mal an. Jeff Saturday ist jetzt Interimscoach, der ehemalige Center von Peyton Manning. Und ja, mal gucken. Also ich glaube, da wird nicht viel passieren. Das geht eher in Richtung Tanking und dementsprechend werden sie wahrscheinlich irgendwie auch mit Ellinger durchziehen. Vielleicht bekommt Nick Foles nochmal einen Shot, wer weiß es schon. Ja, wird man sehen. Auch mal gucken, wie schlimm wirklich die Verletzung von Jonathan Taylor jetzt ist. Es kann natürlich jetzt bedeuten, dass der, wenn die einigermaßen schlimm ist, dass sie sagen, okay, wir gehen da kein Risiko ein und wir setzen ihn vielleicht auf IR und setzen ihn dieses Jahr nur noch ganz wenig ein. Das wäre natürlich für viele ja, Taylor GMs sehr, sehr bitter.
Aber absolut im Bereich des Möglichen, glaube ich. Mich würde es sehr wundern, ehrlich gesagt würde es mich fast wundern, wenn sie mit Ellinger das echt durchziehen. Klar, okay, wenn der Coach klar gesagt bekommt, hey, Junge, also das ist dein Job, du bist hier, kriegst nur auf die Fresse, aber andererseits, warum machst du das dann? Kein, also weiß ich nicht. Vielleicht hat er genug Verbindungen zu Indy und Jim Irsay hat da gesagt, komm, Kollege, ich brauche keinen Coach, ich brauche jemanden, der mir den frühen Pick garantiert. Aber im Prinzip musste er ja fast. Also Ellinger ist ja so absurd, das kann ja keiner ernst meinen, wenn er dann, wenn du den da rausrollst. Matt Ryan, okay, der ist washed, aber da war zumindest was, was mal washed werden konnte. Und irgendwas davon ist vielleicht doch noch da. Also Ellinger, puh.
Ja, mit Hinblick auf einen hohen Pick ist das aber vielleicht das, was Jim
Ja.
Irsay
Ja.
sich wünscht.
Möglicherweise ist das so. Genau, aber ich glaube, also Ellinger, auch wenn er weiter startet, ich denke, für Fantasy, ich weiß gar nicht, ist der ein Roster-Spot wert?
Ja, schwierig. Ich sag mal so, ich hätte ihn vor 2 Wochen für 2 Viertrunden-Picks und Zay Jones traden sollen.
Ah, das war ja noch die Diskussion, das war noch die Überlegung. Richtig,
Ja,
richtig.
es war eine 14er Liga, muss man dazu
Ja.
sagen, 14er Superflex Liga. Da habe ich den Shot gewagt. Ich muss sagen, ja, verspielt.
Ja, da war jetzt nicht so viel auf dem Tisch gelegen für ihn, muss man auch fairerweise dazu sagen. Auch wenn ich jetzt nicht genau weiß, ehrlich gesagt, wie Zay Jones die letzten Spiele performt hat oder was er zumindest an Targets gesehen hat. Aber auch das war ja ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen ernüchternd, aber jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei.
Nee, das stimmt wohl.
Gut, okay. Das dazu und ich glaube, dann können wir einmal kurz zur Werbung gehen. Phil, wo kann man uns denn folgen?
Ja, Twitter @DynastyFlo mit PH, dir @49erFlo, mir @Phil81190 und kommt in unseren Discord, bewertet uns auf den gängigen Podcast-Plattformen und ja, schreibt uns gerne Feedbacks und unterstützt uns natürlich auch gerne auf den Plattformen, wo es monetär geht. Flo, wo ist das?
Das ist patreon.com/dynastyflow oder paypal.me/dynastyflow. Vielen, vielen Dank an alle, die uns unterstützen und diesen Podcast hier am Laufen halten. Freut uns sehr.
Jawohl.
Gut.
Da wird dann vielleicht auch am Wochenende noch mal ein Bier von getrunken oder sowas. Muss man mal sehen.
Ja, richtig. Ah, Mensch, 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 dieses München-Ding. Ich komme einfach nicht an eine Karte und wirklich rundrum um mich scheppert es immer wieder mit Leuten, die mir schreiben, ah ja, ich gehe jetzt raus zur NFL und ich denke mir nur, Alter.
Ja, ich bin mal gespannt, ob das auch so ein Ding sein wird, wie es an vielen Stadien ja immer ist, ne? Schwarzmarkt und
Ja.
so, da noch was möglich ist. Oder irgendwie mit welchen, die dann verzweifelt sind, die sich verzockt haben mit diese ganzen Anbieter da, die dann irgendwie auf ihren Tickets sitzen bleiben und dann noch kurz vorher verkaufen. Aber da muss man wahrscheinlich auch mit Betrügern wieder vorsichtig sein.
Ja, absolut. Willst du kein gefälschtes Ticket kaufen, das dann nicht am Scanner funktioniert? Mal sehen, vielleicht, ich meine, ich wünsche es ja wirklich niemandem oder ich hoffe wirklich, jeder, der eine Karte jetzt hat, schafft es auch hinzukommen. Aber in Zeiten von Corona weiß man auch nie, wen es kurzfristig erwischt und wer dann doch vielleicht froh ist, das an jemanden weitergeben zu können, der schon in München ist, der kurzfristig hin kann. Von dem her einfach mal sehen, was passiert. Aber,
wie gesagt, meldet euch hier bei mir oder bei Flo. Also ich habe, wie gesagt, Tickets, aber dann am besten bei Flo direkt, wenn ihr ein Ticket über habt. Ich glaube, du würdest dich sehr freuen.
Absolut, absolut. Und es würde mein Frustlevel darüber, dass manche, glaube ich, dort sind, die vom Football, die genau wie Cliff Kingsbury nicht wissen, dass man den Pass nicht zwei Forward Passes in einem Play callen darf. Solche Kollegen sind mit Sicherheit zu Genüge da.
Ja, du möchtest also gerne auch die Geno Experience mal live erleben.
Ja, unbedingt, unbedingt.
Ist doch klar. Also den Quarterback Goat mal live spielen sehen und Tom Brady.
Ja, richtig. Ja, das ist schon cool, dass Brady auch noch da spielt. Wenn Geno schon da ist, kann sich auch Tom Brady die Ehre geben.
Ja, aber richtig cool, dass jetzt die Bucks gestern dann auch noch gewonnen haben.
Ja.
Also und für uns aus Division-Sicht ja sowieso, aber eben auch für die Bedeutung des Spiels. Also vor der Saison hätte jeder gedacht, alles klar, das wird eine glasklare Nummer zugunsten der Bucks. Für die Seahawks geht es nur um den hohen Pick. Für die Bucks geht es darum, wie viele Siege sie zu dem Zeitpunkt schon haben. Und das sieht jetzt ganz anders aus. Ne? Die Seahawks sogar ein noch klarerer Playoff-Kandidat als die Bucks im Moment? Wahrscheinlich schon.
Also prinzipiell ja. Klar, in der NFL durch die Division-Regelung muss man halt sagen, die Bucks haben es noch leichter, ihre Division zu gewinnen. Also ich könnte mir halt auch gut, die können mit 8-9 halt in die Playoffs kommen, ne? Das ist schon absurd.
Ja, stimmt schon.
Aber unabhängig, also die Seahawks sind das bessere Team. Oder spielen bisher zumindest mal deutlich besser.
Ja, muss man so sagen. Also ich habe den Braten ja auch lange nicht getraut.
Ja.
Aber das ist echt, also für mich gestern dann auch nochmal die Bestätigung, auch nach wirklich ein paar Wacklern und ein paar Unsicherheiten so zurückzukommen und das so souverän über die Zeit zu bringen. Ich meine, die Cardinals haben natürlich auch alles dafür getan, dass es so gekommen ist, aber ja. Das war schon ordentlich. Wer das vor der Saison vorausgesagt hätte, dass die Seahawks die Cardinals sweepen.
Ja.
Naja.
Ja, und dann muss er dazu, also das ja noch mit einem Pick 6 von Seattle. Also,
ja.
Da kannst du ja, also es war jetzt nicht so, dass die Cardinals den Seahawks irgendwie 15 Punkte geschenkt haben oder so. Also.
Nee.
Wenn du da mit 10 gewinnst und dabei noch ein Pick 6 hast, dann ist das schon ein Statement.
Ja, ist einfach konstant dieses Jahr. Wahnsinn,
hätte ich nie geglaubt. Ja, ist wirklich unglaublich. Ist wirklich, aber stark, ja. Credit auch da an die ganze Organisation. Die Draft-Class ist absoluter Wahnsinn. So eine hast du alle heiligen Zeiten mal. Das ist so ein bisschen das Revival zu 2012 war sie, glaube ich, oder? Die andere extrem gute. Aus daraus hat sich eine.
Ja, müsste sein, ja.
Aus daraus hat sich eine, acht Jahre, also sage ich mal, 8 Jahre wirklich, wirklich richtig starkes Team und dauerhafte Playoff-Appearances haben sich daraus entwickelt. Und im Prinzip sind die Seahawks nach einem, sagen wir mal, Ausrutscherjahr. Ich glaube, letztes Jahr habt ihr Playoffs verpasst, oder? Ja.
Ja.
Genau.
Ja, da war ja Gino halbes Jahr auch.
Genau, richtig, ja. Ein Jahr im Prinzip die Playoffs verpasst, dann so eine Draft-Class hinlegen und sie sind wieder zurück. Das ist schon stark und dann, klar, man darf jetzt nicht überreagieren, klar, es wird jetzt, die Quarterback-Frage ist, glaube ich, nicht nachhaltig geklärt. Das muss man auch realistisch sein. Weil klar, du musst ja trotzdem. Einfach, wenn du gegen die Pat Mahomes, Josh Allens, Justin Herberts dieser Welt spielen musst, dann ist es extrem schwer. Aber auf der anderen Seite, sind wir auch mal ehrlich, wenn man in der NFC die Quarterback-Landschaft ansieht, dann gibt es da auch wenig hundertprozentig beantwortete Fragen und wenig Jungs, die gezeigt haben, dass sie die Liga auch so auseinandernehmen können. Von dem her, Seattle schaut da freudigen Zeiten entgegen.
Ja, du hast jetzt einfach den Luxus, dass du keinen Quarterback mehr unbedingt draften musst oder holen musst, wenn du Gino jetzt zum Beispiel im Franchise-Tag hältst,
Ja.
beziehungsweise ihn im Idealfall einfach auch um 1 oder 2 Jahre verlängerst.
Genau.
Das wäre schon gut.
Ich kann mir halt auch vorstellen, dass Gino gar nicht, also ich denke nicht, dass er den Monstermarkt haben wird und also so ein 40 Millionen hier pro Jahr irgendwo Markt wird er nicht
Nein.
haben. Und ich denke, dass er dann vielleicht auch recht vernünftig eben so einen 2 oder 3 Jahresvertrag unterschreibt, bei dem sie eben nach 2 Jahren auf jeden Fall raus können. Und dann, glaube ich, ist das für alle Seiten eine ganz vernünftige Sache. Und wie gesagt, so eine Draft Class ist halt eine krasse Foundation. Und dann irgendwann kannst du dich halt dann mal darum kümmern, irgendwie einen Quarterback zu bekommen. Aber du hast damit halt gefühlt 3 Stufen im Rebuild übersprungen. Und das ist schon eine gute Sache für so eine ganze Franchise. Weil diese Jahre, bis du dann mal an dein Talent kommst und so, die sind schon räudig.
Ja, und du hast ja halt jetzt noch mal mindestens 4 Top 61 Picks.
Ja.
Und ne, ich sag bewusst 61, wenn sie den Super Bowl gewinnen.
Ist das der fünfte oder was dann?
Bitte?
Ist das der fünfte dann oder was?
Der
Also,
fünfte? Nee, vier.
sie haben
Sie
vier
haben ja
Picks.
vier.
Ja, Top
Ja,
64
genau.
haben sie ja dann. Oder 63.
Nee, ein Pick. Ach, 63, stimmt. Entschuldigung, jetzt habe ich mich. Ja, Top 63, hast recht. Ja, genau. Ja, vielleicht haben sie dann auch fünf. Nee, Moment, das ist jetzt Quatsch, was ich erzähle. Nee, vergiss es.
Ist egal. Wir haben verstanden.
Ja.
Sie haben viele, sie
Ja.
haben 2 First-Rounder, 2 Second-Rounder vermutlich und darauf kann
Genau.
man gut aufbauen. Und ja, ein Pick sollte doch in den Top 10 landen, wenn Russ so weitergurkt bei den Broncos.
Ja, es ist komplett wild, ne? Ich habe mir es gestern ja auch nochmal jetzt und das nochmal zum Ab. Also es ist aktuell so wild, es gibt 17 Teams, die zwischen 2 und 4 Siege haben. 17. Also das ist wirklich ein komplettes Roulette. Also da
Ja.
kann wirklich alles passieren.
Ja, eben, genau. Gerade im unteren Bereich ist es sehr, sehr
Ja.
breit aufgestellt. Wird die nächsten Wochen sich dann entscheiden, wo die Reise hingeht für die verschiedenen Teams. Aber gut, so viel jetzt auch noch zum Real Football Talk. Wir schauen heute jetzt doch auf auch noch was Fantasy-Technisches. Und wir haben uns mal so ein bisschen als Ziel gesetzt. Wir wollen noch mal über Contender, Pretender, Retooler, Rebuilder sprechen, in welchen Phasen ist man so unterwegs und dabei vor allem eben, wir haben uns auch mal oder jeweils einfach 2 Roster aus unseren diversen Ligen, die wir spielen, rausgepickt, sprechen drüber, wie sind diese Teams zusammengesetzt, bisschen natürlich die League-Settings dabei, wie Größe, Positionen und so weiter. Und was würden wir quasi mit diesen Teams machen oder in welche Richtungen könnte man diese Teams bewegen, um das Ganze auch nochmal anhand von einem Beispiel zu zeigen, wie man so ein Team dann auch aktiv managt. Und ja, dann zum Abschluss schauen wir auch nochmal drauf, was für Buys, Sells haben wir so als Contender Rebuilder, um das Ganze ein bisschen abzuschließen und zusammenzufassen. Und starten darf ich mit dem ersten Roster. Wir werden hier natürlich jetzt nicht sagen, welcher Manager das ist und so weiter, ist ja klar. Wir machen das natürlich anonym. Kann sein, dass es die anderen Manager, sollte das eine Hörer von uns sein oder so, natürlich erkennen. Bitte hier, ich will hier keinen Outcall oder irgendwas haben. Es geht hier auch überhaupt nicht darum, jemanden durch den Kakao zu ziehen oder irgendwas, sondern es geht darum, euch anhand von einem Beispiel zu zeigen, wie wir Sachen angehen. Wir möchten wirklich hier jetzt auf den Prozess gehen und es ist keine Frage, dass niemand managt ein Roster perfekt. Das könnten wir auch mit unseren machen, aber da sind natürlich auch viele Schritte schon vollzogen. Daher macht das keinen Sinn und deswegen haben wir den Ansatz gewählt, dass wir uns einfach mal ein paar Teams rauspicken. Gut, mein erstes Team ist aus einer 12-Team-Superflex-Liga, PPR-Liga, Tight-End Premium, hat 11 Starter in der Offense, davon ein fester Tight-End-Spot, quasi relativ normales Lineup, Quarterback, 2 Running Backs, 3 Wide Receiver, ein Tight-End, 3 Flexes und die Superflex. Aber es hat auch noch einen großen IDP-Teil dabei, Das ist eine, spielt sich nach Mikes in Motion Scoring, also relativ ausgeglichenes IDP Scoring zwischen Big Plays und ja, Tackle Heaviness, wie sie das die IDP Experten nennen. Und da sind es auch 11 Starter, 3 D-Liner, 3 Linebacker, 3 Defensive Backs und 2 IDP Flexes. Und das Team, das ich mir hier angeschaut habe, war 2021 Champion. Das heißt, hier schon mal ganz klare Sache. So schlecht ist das nicht gemanagt. Da hat jemand schon für die nächsten 10 Jahre einmal sein Soll erfüllt und kann sich auch ein bisschen zurücklehnen. Seine Quarterbacks sind hier Geno Smith, Davis Mills. Die Running, also ich nenne jetzt natürlich nicht das ganze Roster, das hat glaube ich irgendwie 60 Spots, das würde ein bisschen ausufern. Ich beschränke mich hier auf die relevanten Kandidaten und das sind dann auf Running Back Alvin Kamara, Najee Harris, Cordarrelle Patterson, Raheem Mostert und James Conner. Auf Wide Receiver Tyreek Hill, Davante Adams und jetzt wird es schon ein bisschen dünn, Marcus Valdes-Scantling, Calvin Ridley, Jarvis Landry und Jahan Dotson. Auf Tight End, Tyler Higbee, Taysom Hill und Brevin Jordan. Und ja, das war die Offense, also und wirklich die anderen Kandidaten, die ich nicht mehr genannt habe, da kannst du echt keinen starten, da hat auch keiner mehr richtig Dynasty Value dahinter, das ist jetzt nicht relevant genug, um das alles aufzuzählen. In der Defense, natürlich auch relativ wichtig in dem Format, weil es wirklich tief ist, in der D-Line, Denico Autry, Shaq Barrett und J.J. Watt, Linebacker C.J. Mosley und Devondre Campbell und Defensive Back. Hier generell natürlich immer sozusagen nicht besonders wertvoll die Position, aber Harrison Smith, einer der besten Scorer auf Defensive Back, deswegen nenne ich den hier mal noch mit dazu. An der Pickfront sieht es für 2023 ein bisschen dünn aus, da gibt es einen Zweitrunden-Pick, der ist aber von einem fremden Team und dann die eigenen Picks in den Runden 5 bis 8 und rosiger sieht es dann in 2024 und 2025 aus. Da gibt es nämlich noch alle eigenen Picks des Teams. Phil, nachdem ich das jetzt mal so ein bisschen vorgelesen habe, wie ist denn dein erster Eindruck, auch wenn du das Team jetzt nicht direkt vor dir siehst, aber so, was hast du für ein Gefühl für die Anzahl an Spielern, die es hier gibt, eben mit diesem tiefen Line-Up? Was ist deine erste Vermutung, in welche Richtung du eher gehen würdest?
Naja, wie steht denn das? Hattest du das gesagt?
Ah, sorry, nee. Es steht jetzt im Moment, glaube ich, 5-3.
Ah ja, okay. Ja, gut, ne? Also grundsätzlich sind schon durchaus Pieces mit Adams, Hill, Kamara, die wirklich auch Tops scoren und ich glaube, das Team auch tragen, also zu diesen Siegen, die da eben vorhanden sind. Dennoch, welche Platzierung hat denn das Team aktuell?
Hast du das auch? Ist in der Liga jetzt im Moment Dritter sogar mit 5-3.
Oh.
Also ja, ist gut, okay. Ist halt, das muss man halt sehen durch diese, also du hast ja im Prinzip 22 Starter inklusive IDP, also hast du auch eine unglaublich hohe Varianz drin und kannst wirklich gut scoren. Klar, dann muss man ja auch sagen, Geno Smith war ein guter Scorer, CPAT hatte seine Wochen, Mostert war gut, das sind ja auch wirklich, Higbee eine super Tight-End-Saison gespielt davor. Also Points vormäßig ist das Team auf Platz 4, aber bei, das muss man halt auch sehen, 2100 Punkte hat das circa gemacht und wenn du dann eine ganze Ecke weiter runter schaust, also weniger als 10% weniger, also irgendwie 200 Punkte, wenn ich abziehe, dann bin ich schon bei dem Team, das steht 2-6. Also es ist, die Unterschiede sind durch dieses Scoring und dieses diese Tiefe dieser Roster gar nicht so groß.
Nee, das ist okay. Also grundsätzlich, ne, es ist bei solchen Teams immer schwierig, natürlich, wenn sich da, wenn da so zwei Scorer wegbrechen, ich sag jetzt mal, oder auch Quarterback natürlich einfach super dünn ist, ne? Das ist schon, wie sagt man, mit heißer Nadel gestrickt. Also das ist schon wirklich ja, oder ein Ritt auf der Rasierklinge, kann man sagen. Also ich würde es mal so sagen. Grundsätzlich, man kann es versuchen, mit dem Team durchzuziehen. Ob das, also es ist aber riskant. Und ja, es kann auch sein, dass in 3 Wochen halt dann man sagt, okay, alles klar, war ein Fehler. Und dass man es dann sogar bereut. Ich glaube aber, wahrscheinlich, also man muss sich einfach mal umhören, was kann man auch für Spieler bekommen, aber bei 5, 3, glaube ich, muss man es vielleicht sogar riskieren, muss vielleicht sehen, ob man vielleicht einen Najee Harris, einen Jahan Dotson noch in Pieces umwandeln kann, die vielleicht verlässlicher scoren, oder bei Dotson beispielsweise, die einfach auch älter sind und vielleicht scoren. Vielleicht kann ich einen Dotson zu einem Mike Evans machen oder sowas. Klar, man muss sich eben bewusst sein, das wird aber wahrscheinlich doch der Last Ride sein. Also nach dem Jahr kommt erstmal eine Menge nichts. Und ich hoffe, dass das Team seinen 24 First hat.
Ja, alle Picks 24 und 25 sind da.
Na, immerhin das. Und dann kann man sich auf einen ordentlichen Rebuild wahrscheinlich einstellen.
Genau, ich sehe das im Prinzip relativ ähnlich. Ich glaube, ich wäre wahrscheinlich ein bisschen offener, tatsächlich sogar die Spieler noch zu verkaufen. Dazu kommen wir jetzt gleich. Das ist natürlich was, ich hab mir so ein bisschen überlegt, man kann in beide Richtungen eben geben. Du kannst versuchen, das jetzt noch auszunutzen, dass du die Spieler hast, dass du auch ein paar Spiele gewonnen hast. Aber ich finde, dann musst du jetzt noch was investieren. Kamara, Hill, Adams, Patterson, Gino, das alles allein wird dich nicht zum Sieg tragen. Das kann ich mir nicht vorstellen. So viel Glück kannst du kaum haben. Eine Bye-Week kannst du dir damit auch nicht erspielen. Das ist eigentlich unmöglich. Das heißt, du musst so ein bisschen versuchen, jetzt schon zumindest ein volles Line-Up dann hinzustellen in den Playoffs. Denn wenn du da in der Flex dann spielst mit Jarvis Landry, Raheem Mostert ist jetzt auch noch ersetzt, im Prinzip kein so richtiger Leadback mehr. Also da wird es dann schon extrem dünn und dafür sind auch die Spieler in der Defense halt nicht tief genug, oder da ist es auch nicht gut genug. Shaq Barrett hat sich jetzt die Achillessehne gerissen, das tut natürlich noch weh. Devondre Campbell ist out, das heißt, da wird es jetzt auch super dünn. Ich glaube, man muss, wenn man es probieren will, wirklich nachlegen, und du hast es schon gesagt, Najee Harris hat einfach Value, der dir im Moment aber nicht die Punkte bringt, ein Jahan Dotson, auch ein Calvin Ridley würde ich halt sagen, so, der ist nächstes Jahr wieder da, der ist für Rebuilder interessant. Und ich habe hier mal ein paar Namen, die bei Rebuildern sind und bei denen ich mir relativ sicher bin, dass zumindest der ein oder andere, wenn er bei einem vernünftigen Rebuilder sitzt, auch günstig verfügbar ist. Gibt's auf Quarterback Jared Goff, Ryan Tannehill und Daniel Jones. Dazu jetzt sogar für die nächsten Wochen, und ich glaube, der ist wirklich super billig, Jacoby Brissett. Der startet jetzt noch bis Woche 12, ne, einschließlich. Das heißt, du kriegst noch 3 Wochen Jacoby Brissett zumindest. Also auch den, finde ich, kann man sich überlegen. Denn jetzt, Gino war noch nicht auf Bye, der wird dann auch bald sein. Davis Mills, ich glaube, da starte ich tatsächlich sogar lieber Jacoby Brissett. Also hier, wenn man eine Kleinigkeit, da kannst du ja, vielleicht kriegst du ihn für den 8-Runden-Pick. Der Spieler aber ist das ja... Das ist
ein Spider-Man-Meme, oder?
Ja.
Reset und Mills ist doch wirklich...
Ja, das stimmt, aber zumindest mal für die Gino-Buy zum Beispiel, dann wieder ohne Quarterback zu spielen, das ist halt dann auch bitter. Von dem her, und Reset hat halt gar kein Long-Term-Value, wie ihn zum Beispiel Davis Mills hat. Vielleicht kannst du sogar Davis Mills zu einem der anderen Quarterbacks machen, würde ich auch nicht ausschließen. Auf Running Back gibt es ein paar Spieler, die auch bei schlechten Teams sitzen. Und das sind Joe Mixon, David Montgomery. Gut, die sind vielleicht ein bisschen zu teuer sogar, um gerade jetzt Mixon, jetzt wahrscheinlich vorbei, um sie einzukaufen für das, was du an Kapital hier hast. Aber Daryl Henderson ist jemand, der zumindest ein paar Touches bekommt. Kann man auch fragen, ist auch eigentlich komplett tot. Und der größte absolute Muss-Buy eigentlich in dem, wenn man so zusammen ist, ist Deontay Foreman. Der sitzt da noch bei einem Rebuilder, musst du anfragen in dem Moment. Also den musst du eigentlich kaufen. Also ich weiß, der kann nicht so teuer sein. Das ist, wenn du so ein dünnes Line-Up hast, absoluter Muss-Buy. Auf Wide Receiver ist es extrem, extrem dünn. Also wenn man da reinschaut, dann sind wirklich die guten Producer, die älteren Producer sind alle eigentlich bei Contender-Teams. Kannst es natürlich trotzdem probieren, aber wird extrem schwer, glaube ich, da jemanden zu kriegen. Ist der einzige halbwegs akzeptable Name Zay Jones gewesen, den ich gefunden habe. Aber ganz ehrlich, bei dem Team würde ich halt auch zum Beispiel versuchen, Zay Jones zu bekommen. Wenn du jetzt ein Package bauen kannst, wo Zay Jones, Deontay Foreman und Daniel Jones zu dir kommen, fände ich das nicht uninteressant. Auf Tight End war es auch dünn. Tyler Conklin, Juwan Johnson waren die einzigen, die ich gefunden habe, wo ich mir dachte, ja, da hast du aber Tyler Higbee. Gut, es ist und Taysom Hill eh schon im Lineup. Da machst du wahrscheinlich nichts. Die Flex damit füllen mit Conklin und Juwan Johnson ist auch relativ bitter. Aber im Prinzip, wenn bei anderen nichts geht, kann man das auch nochmal überlegen in Tight End Premium. Aber das waren so meine Offense-Spieler und vielleicht mal so, was. Aus der Auflistung, bist du mit der Auflistung im Großen und Ganzen zufrieden oder hättest du hier andere Namen auf der Uhr? Oder findest du irgendeinen zumindest nicht valide?
Puh, nee, grundsätzlich, wie gesagt, ist immer schwer, das ohne die Liga dann zu sagen natürlich, aber klar, also das sind schon valide Spieler. Ich meine, bei den Quarterbacks, da fällt es mir schwer, ne? Da würde ich fast, also bevor ich einen Brissett hole, vielleicht lieber noch einen Heinicke oder sowas probieren, der zumindest ein gewisses Upside hat.
Ja.
Brissett ist halt wirklich, also ja, gut, wahrscheinlich in so einem tiefen Lineup bringt er zumindest noch ein bisschen Floor mit, das ist schon okay, aber ja, da muss man schon mal sehen, natürlich. Günstig zu bekommen sind halt immer diese Backup-Running-Backs, diese Spot-Starts, ne? Da kannst du wirklich mal auch für wenig anfragen und Glück haben. Und die bringen dir halt Punkte dann und bringen dich durch Bye-Weeks. Und das ist, glaube ich, für so ein Team, was jetzt nicht das allergrößte Kapital hat, auf jeden Fall, ja, ganz sinnvoll dann auch.
Genau, dann einmal ganz kurz zur Defense, auch ein paar Namen hier, einfach um das auch mit abzuschließen. Ich möchte hier gar nicht zu sehr drauf eingehen, weil ich denke, da ja, sind wir nicht die Experten, nicht alle von uns, von unseren Hörern spielen noch IDP, aber um es zu covern, in der D-Line habe ich folgende Spieler gefunden, die bei Rebuildern sind: Grady Jarrett, Rashawn Evans, der ist Linebacker. Das ist mir hier verrutscht, Rashawn Evans, wollte ich bei Linebacker dazu schreiben. Also, Grady Jarrett, Cam Jordan und Justin Houston. Gerade da du auf D-Line ist es wirklich auch blöd, wenn du irgendwie so ein 6-Points-per-Game-Kerl rausschickst. Und da brauchst also ein bisschen Producer auf D-Line zu haben, ist echt ein Vorteil. Würde ich auf jeden Fall versuchen, dann günstig zu kaufen. Und auf Linebacker gibt es an sich zwar viele, die produzieren. Das hilft auch beim Preis. Da sind so Linebacker, die im Prinzip nicht besonders gut sind, aber gerade mal gut scoren, von Rebuildern auch relativ gut zu kaufen. Und ich finde halt schon, wenn ich in der Flex einen solide Punkt in den Linebacker starten kann, dann gibt mir das in IDP einen Vorteil. Deswegen würde ich da versuchen, wirklich Linebacker noch voll zu machen. Und da gibt es Lavonte David, Christian Kirksey, Drew Tranquill, Zaire Franklin, Frankie Louvu und eben Rashawn Evans, wo ich bei allen nicht überzeugt bin, dass das langfristige Unterschiedsspieler auf Linebacker sind oder die ihres Starting-Spots, sag ich mal, sicher haben. Das heißt, da ist vielleicht auch ein Rebuilder durchaus bereit, da einen Linebacker mit in den Deal zu packen und zu sagen, komm, damit bekomme ich halt hier einen Dotson oder einen Ridley oder einen Najee Harris und gebe eh unpassende Pieces weg. An so einem Linebacker lässt da eigentlich keiner scheitern.
Nee, denke ich auch nicht. Also da kann man auch günstig einkaufen, das ist definitiv der Fall. Und ja, manchmal muss man da einfach so nur mal auf den Waiver Wire gucken, ne?
Ja.
Also da zum Beispiel auch, keine Ahnung, Denzel Perryman oder sowas oder auch ein Alex Anzalone oder, also da gibt es schon Spieler, die auch viel Snap sehen, auch produktiv sind, die aber wirklich gar nichts kosten. Also da auf Linebacker findet oder allgemein IDP-technisch findet man echt manchmal noch auch, ja, auf dem Waiver Wire noch Spieler, die durchaus interessant sind. Ne?
Ja, also da musst du auch wirklich, ich finde, super aktiv sein. Denn ich muss gerade mal gucken, ich habe nämlich gestern, Matt Milano war ja zum Beispiel dann relativ kurzfristig out und du musst dann echt, wenn du schon so dünn bist, dann musst du gucken, hey, wer ist jetzt der Backup von Matt Milano? Wer wird jetzt da die Snaps sehen? Und dann musst du den wieder einkaufen zum Beispiel. Und das ist, die sind am Waiver Wire und zwar auch zu Recht, ehrlicherweise, aber IDP ist da echt eine Fleißaufgabe und wenn du keine 5, 6, 7 Linebacker hast, die eben every down Player sind, die holen dir die Tackles, die machen die, die kriegen Pass-Breakups und so, die scoren einfach gut und ja, du kannst keinen Linebacker rausbringen, der irgendwie 7 Points per Game macht. Das killt dich in so einer Liga auch.
Nee, ist so. Spannend finde ich jetzt auch noch, also wo wir jetzt zwar nicht mehr bei D-Line sind, aber um nochmal auf D-Line zurückzukommen, finde ich zum Beispiel auch, weil der bei mir in einigen Ligen auch Waiver liegt, Jerry Hughes, der ist halt uralt und DN für Houston und der ist halt wirklich Boomer Bust dieses Jahr. Und aber ich finde, so einen auf der Bank zu sitzen zu haben, wenn er jetzt vielleicht auf dem Waiver in der Liga liegt, finde ich gar nicht so uninteressant. Also der hat natürlich null Dynasty-Wert für irgendwen, aber wenn du Contender bist und sagst, okay, ich bin dünn besetzt und setze mir den auf die Bank und in der Bye-Week kann ich den reinschmeißen, guck mal, was ich bekomme, finde ich das schon irgendwie, hat einen gewissen Charme und wenn dir dann auf einmal so ein Spieler 20 Punkte liefert, das kann dir eine Woche gewinnen.
Ja, ist super witzig. Der ist echt geil. Irgendwie drei Spiel oder 4 Wochen jetzt schon oder 3 Wochen mit 2 Sacks und eine Woche sogar mit 2 Sacks und einer Interception. Das ist halt,
Und Force Fumble.
das ist halt schon super geil. Klar, dafür legt er dir dann, also hat er bisher auch schon vier quasi Donuts produziert. Passiert halt auch. Ist halt so.
Ja, aber was ist die Alternative, wenn du
Genau.
wirklich zum Beispiel D-Line dünn bist? Dann ist halt die Alternative, wenn du dann irgendwie vom Waiver was holen musst, irgendein Interior Lineman, der seine 3 Tackles
Genau.
holt, so, dann nehme ich lieber einen Hughes, der vielleicht die Boom Week hat.
Absolut, hundertprozentig. Ich habe gerade gesehen, Javon Hargrave hat im letzten, ist hier auch auf dem Waiver in dem letzten Spiel 30 Punkte gemacht. Gut, schwer zu finden, solche Leute. Das musst du dann immer vorher treffen.
Ja,
Aber trotzdem.
gut. Gut, Hargrave natürlich jetzt durch die Verletzung von Jordan Davis interessant geworden, ne? Weil der jetzt dadurch natürlich mehr Spielanteile sieht. Und natürlich auch, wir haben, ich glaube, wann haben wir denn, nach dem Robert Quinn-Deal haben wir über die Tiefe der D-Line von Philly gesprochen. Und ja, ich sag mal, Javon Hargrave wahrscheinlich der Spieler, der da am wenigsten Aufmerksamkeit bekommt und dadurch natürlich immer wieder One-on-One-Matchups hat und die auch gewinnen kann.
Absolut. Genau, also, aber wir wollen jetzt nicht zu tief ins IDP-Game einsteigen. Ich glaube, es ist jetzt einfach aber klar geworden, wie wir das dann im Zweifel mal attackieren würden oder wo wir versuchen würden, vielleicht noch eine kleine Edge zu finden. Und Defensive Back habe ich mir deswegen auch als Trade-Target wirklich keinen aufgeschrieben, weil ich sage, dafür gibst du halt gar kein Kapital auf. Da musst du gucken, welche Spieler holst du dir rein? Da kannst du echt vom Waiver-Wire streamen. Ich habe jetzt selbst in dieser sehr tiefen Liga habe ich wirklich nur 4 Defensive Backs gerostert, weil ich und da ist einer dabei, der ist jetzt gerade, weil ich glaube Jaron Curse oder so, der Defensive Back, der Safety der Cowboys hatte Bye Week und jetzt und dann wollte ich doch, den wollte ich nicht droppen, aber im Prinzip ist es dann schon, wenn du keinen der guten Box-Safeties hast, dann kannst du eigentlich wirklich wegstreamen und da würde ich auch empfehlen, tatsächlich jedem, da in dem Roster zum Beispiel glaube ich, dass wir gerade analysieren, sind zu viele Defensive Backs, also die drin sind. Entscheide ich für die, also und dann keine Difference Maker, außer Harrison Smith. Den Rest wegcutten, billige Running Backs holen, sonst irgendwas holen, aber nicht das.
Nee, genau. Also da findest du immer auf dem Waiver Alternativen, also dann irgendwelche Safeties plus Slot Corner.
Genau,
Das ist immer so das. Also so mache ich es halt irgendwie. Ich habe jetzt halt gleich einfach, um auch mal ein Gefühl da, eine Liga mit ähnlichen Settings aufgerufen, einfach um auch ein Gefühl dafür zu bekommen, was für eine Tiefe dann noch da ist und sowas. Und ja, keine Ahnung. Ich starte in einer Liga auf DB, Geno Stone, Ryan Neal und Desmond King. Das sind wirklich alles so Wafer-Kandidaten, ne? Aber damit kommst du trotzdem durchs Loch.
Ja, das geht schon. Das geht schon. Genau. Also das wäre so mein Weg hin zum Contender. Auch wenn ich echt sagen muss, das ist super, super schwer, da ans Ziel zu kommen. Und ich wäre da sehr vorsichtig damit. Ich bin eher der Kandidat, der dann doch vielleicht ein bisschen früher die Zelte abbricht und versucht, den Value noch im Roster zu erhalten. Weil ich glaube, du hast jetzt Kamara Hill, Adams. Die kannst du echt noch zu einem guten Value machen. Auch Najee Harris hat noch einen guten Name Value. Cordarrelle Patterson, Raheem Mostert, James Conner, die haben jetzt wirklich das letzte Mal vielleicht echt noch ein Value. Kannst noch ein bisschen was rausholen. Und ja, wahrscheinlich würde ich schon dazu tendieren, das Ding einzureißen. Kommt aber absolut drauf an. Also wenn du keine guten Angebote dafür bekommst und dann kann man es auch lassen. Bin ich absolut der Letzte, der das dann kritisiert. Aber ich sag mal, in der Liga zum Beispiel ist es jetzt auch so, da kam schon nach jeder guten Woche wird Tyreek Hill neu auf den Trade-Block gesetzt. Nach jeder guten Woche wird Davante Adams gut auf den Trade-Block gesetzt. Entweder es kommen keine guten Angebote, dann wirklich jetzt aktiv werden und noch den letzten Value, der im Roster ist, dann in die Hand nehmen und als Richtung Contender gehen. Oder dann vielleicht auch selbst fragen, was ist denn der richtige Value dafür? Und das ist vielleicht jetzt nochmal eine spannende Frage, Phil. Wenn du da jetzt so dastehst, was ist ein Preis? Sagen wir mal, klar, du musst ja auch versuchen, alles irgendwo ein bisschen zu verkaufen. Ja. Musst versuchen, vielleicht parallele Deals hinzubekommen. Wie würdest du denn das jetzt angehen oder was wäre so ein Preis, wenn du jetzt halt Hill verkaufen willst, wo sagst du denn, ab da ist es okay, ihn dann auch gehen zu lassen?
Ja, boah, das ist echt schwierig. Also, wie du schon sagst, es ergibt jetzt für ihn keinen Sinn, nur Hill zu verkaufen, also und den Rest nicht. Das wäre halt irgendwie der wahrscheinlich der schlechteste Move, den du machen kannst in der Situation. Aber im Vakuum würde ich wahrscheinlich so Hill für einen First, also 23 First, so mit plus einen Second oder sowas abgeben. Also ich glaube einfach, der Value aktuell ist extrem hoch. Ja. Das ist auch ein Preis, den wirst du auch nach der Saison nicht mehr bekommen, aber im Moment kannst du ihn bekommen, wenn du ihn wirklich verkaufen willst. Und ja, es ist, also ich würde das auch als Contender durchaus bezahlen mit gewissen Teams einfach. Ne? Das ist einfach, die Situation aktuell ist eben so, und wenn du jetzt praktisch siehst, auch als anderes Team, was ihn kauft, sagt, okay, wenn ich diesen Move mache, mein Team ist gut, so, und ich habe jetzt, hol mir das so als Final Piece, dann kann man auch mal ein bisschen überbezahlen. Wir hatten im Discord einfach auch gerade nochmal um so Preis die Diskussion auch vor ein paar Tagen, wo ein Hörer gefragt hat, ja, ich kann Joe Burrow kaufen, ich habe eigentlich einen super Roster, aber habe scheiß Quarterbacks, kann Joe Burrow kaufen, muss dafür einen 23 Early First, Russell Wilson und Sutton auf den Tisch legen. Das ist eine Menge Holz, natürlich, das ist eine Menge Holz. Ja, ist ein absolut, aber er sagt, er kann keinen anderen Quarterback kaufen. Und dann sage ich, boah, ja, brennt mir natürlich, ne? Tut natürlich extrem weh, so einen überteuerten Deal zu machen. Aber andererseits, wenn das der einzige Weg ist, um mich da irgendwie, mir da so einen soliden Quarterback hinzusetzen und ich damit einen Titel gewinne, dann kann das durchaus gerechtfertigt sein. Und wir wissen auch nicht, wie die Entwicklung sein wird, ne? Gerade auch, Beispiel, natürlich, ich sag mal, auch ein Burrow kann sich verletzen, aber Beispiel Russ und Sutton, wie kann die Wertentwicklung sein? Ja. Wenn die Saison so weitergeht, wird sie bestimmt nicht gut sein. Und ja. Ist ja hier mit Hill auch, wenn du ihn auf dem Roster hast und du willst rebuilden, musst du ihn jetzt loswerden. Jede Woche, wo er auf deinem Roster ist, bringt er dir unnötig Punkte und kann sich verletzen. Dann ist der Wert im Arsch. Ja. Ne? Und ja, das ist eben die Sache. Du musst halt nur eine Entscheidung treffen, in die eine oder in die andere Richtung. Wenn du jetzt sagst, okay, ich investiere nochmal und dann verletzt sich, ja, mein Gott, dann ist halt shit happens, ne?
Das kann dir passieren. Aber ganz ehrlich, ja. dann ist halt so. Dann hast du trotzdem was getan und mein Gott, was soll's? Da hast du auch nicht mehr viel Value kaputt gemacht. Ich glaube, was mein Ansatz hier wäre, ist tatsächlich maximale Aktivität wirklich mit sämtlichen Managern sprechen, die auch Contender sind oder Contender sein wollen. Und ich würde es so sehen, einfach mal gemischt. Ich würde gar nicht sagen, für Hill will ich genau das, sondern ich würde jetzt versuchen, für Kamara, Najee, Hill und Adams, wenn ich diese vier Pieces, für die will ich halt einfach vier Firsts bekommen. Das wäre mein Ziel, glaube ich. Und von da weg kannst du halt dann meiner Meinung nach wieder aufbauen. Und das ist schon, wenn du sagst, ey, irgendwie, ich hole mir vielleicht, müssen auch keine First sein, ich will den Value halt im Prinzip haben. Das heißt, wenn es wird ja jetzt vielleicht nicht jeder ein First haben, das heißt, du musst dann auch mal kreativ werden. Vielleicht kann ich mir hier ein First, ein Second und noch einen Spieler oder sowas und dafür zwei Spieler abgeben, die hier zusammenpassen. Dann irgendwie solche Deals halt versuchen zu machen.
Ich glaube, ganz wichtig immer, und das ist auch nur mal an der Stelle zu sagen, Bepreisung hier auch im Podcast ist ja immer nur ein Pick-Wert. Ja. Ist ja, ja für jeden im Prinzip greifbar. Wenn wir jetzt hier Spielernamen nennen, dann ist es natürlich immer, der eine sieht den Spieler so, der nächste sieht ihn so. Und ja, das ist immer ist eine höhere Varianz. Also die Preise sind immer nur Orientierung. Wenn man keine Picks bekommen kann, kann man natürlich auch immer für Spieler traden. Ganz klar. Sollte man.
Eben. Ja, weil natürlich wirst du das auch sehen, wenn ein Contender noch seinen Pick hat. Aber der sag ich mal, hat noch das Größere, wenn du ihm zum Beispiel Kamara und Adams verkaufen willst, dann lädt er Punkte in sein Lineup rein, aber für ihn ist es natürlich auch besser, wenn er einen Spieler, den er sonst auf der Bank sitzen hat, zu dir verkaufen kann als Value. Und wenn der Spieler aber jung ist und noch Entwicklungsmöglichkeiten hat und sich bei dir entwickeln kann, auch im Wert, dann habt ihr auch beide was davon. Natürlich willst du die Picks haben, aber man muss es ja auch von der anderen Seite her sehen, wie kauft ihr selber ein, wenn ihr Contender seid? Dann wollt ihr natürlich auch sagen, hey, ja, ich will schon Tyreek Hill haben, aber er ist jetzt zum Beispiel mein Upgrade über irgendeinen Wide Receiver, der, sagen wir mal, 13 Punkte pro Spiel macht und Hill macht halt 18. Dann ist es ja besser, den Spieler, den er ersetzt, irgendwie noch mit zurückzuschicken, jetzt mal theoretisch, und damit halt auch den Vorteil, den Hill bringt, zu erhöhen. Also nur um auch zu verstehen, warum Manager sich vielleicht manchmal schwer tun, nur die Picks loszuwerden, weil dann wird deren Roster wieder zu voll. Und das willst du ja selber auch gar nicht haben. Das heißt, du musst vielleicht auch einfach downgraden.
Ja, genau. Wie gesagt, immer für beide auch sein ergeben.
Genau, das Wichtigste dabei, einfach wirklich sehr aktiv sein und hier versuchen, mehrere Deals einzufädeln, um da dann den Abzug zu drücken. Denn wenn dann mal jetzt nur Hill erstmal weg ist oder nur Hill oder nur Kamara weg ist oder irgendwie so, dann wird's noch zäher, halt irgendwie den Value zu bekommen, weil dann schon jeder sagt, ja, also jetzt bist du völlig im Arsch, jetzt zahle ich dir noch weniger.
Ja, klar, das ist, wie es ist.
Ist ja auch logisch, sind wir ehrlich.
Ja, Leverage ist dann weg.
Ja. das ist sehr wahr. Genau, gut. Das war mein erstes Team. Lass uns doch zu deinem gehen.
Ja, ich habe ein Team mitgebracht aus einer Liga, auch ziemliche, ich muss den mir noch einmal hier aufrufen. Ja, im Prinzip ziemliche Standard-Settings. Also wir haben ja auch eine PPA-12er Superflex-Liga mit Quarterback und Superflex, dann zwei Running Backs, zwei Wide Receiver, ein Tight End, drei Flex. Also insgesamt dann 10 Starter, 6 Points per Passing Touchdown und sonst eigentlich keine Besonderheiten, kein Teil im Premium. Ja, und da habe ich ein Team mitgebracht, das, und dann darfst du nachher auch mal schätzen, wo das steht, bevor ich sage. Ein Team mitgebracht, es hat auf Quarterback Zach Wilson, Jared Goff und Dak Prescott. Auf Running Back Damien Pierce, Josh Jacobs, Deontay Foreman, Daryl Henderson, Nyheim Hines, dann auf Wide Receiver Christian Kirk, DK Metcalf, Josh Palmer, Devonta Adams, Alan Lazar, Kadarius Toney, Garrett Wilson und auf Tight End Hunter Henry und ja, dann im Prinzip nichts mehr. Ja. Also, genau, so sieht das Team aus. Ja, und da wäre jetzt, dann darfst du mal eine Schätzung abgeben, wie das Team steht. Und
es ist echt spannend, weil es halt wirklich ein paar Spieler hat, die auch echt gute Wochen hatten, die guten Start in die Saison hatten und auf der anderen Seite echt klare Schwachstellen aufzeigt, dass was viel kaputt gemacht haben wird. Ist die Frage, wie gut hat derjenige dann auch aufgestellt, um die guten Wochen jeweils mitzubekommen? Da könnte viel Varianz drin liegen. Mein Tipp wäre, ich setze mich richtig schön in die Mitte, es steht 4-4.
Ja, steht 1-7.
Ja, dann haben die Quarterbacks einfach zu viel kaputt gemacht hier. Hei.
Ja, Wahnsinn, ne? Also hab ich mich auch noch mal wirklich gewundert, als ich mir das Team angeguckt habe, weil, also, das ist auch natürlich jede Menge Matchup-Pech, ist es gewesen. Aber, also von den Points vor ist es das auch das viert schlechteste tatsächlich in der Liga.
Hast du,
Aber.
du musst am Handy mal nachgucken, wie groß ist der Unterschied zwischen Points for und Max Points for?
Naja, okay. Ja, warte, ich rufe mir das mal ganz kurz auf. So, wo haben wir die Liga? Da. Ja, das in einer Liga, die ich spiele, werden die Picks danach vergeben. Auch immer spannend. Ja, nach Max Points vor ist das Team Siebter.
Siebter, ja.
Aber
Ja, relativ mittig.
mit 2 Punkten mit 2 Punkten hinter dem
Sechsten,
Sechsten.
ja. Es ist so,
Ja.
da, also ich sag mal, so ohne Matchup-Pech, mit ordentlichem Aufstellen, glaube ich, dann wäre 4-4 gar nicht, war es keine schlechte Schätzung.
Nein, nein, auf keinen Fall. Also hätte ich wahrscheinlich auch in die Richtung gesagt. Ich hätte vielleicht sogar auf einen positiven Rekord
Ja,
getippt
ich, ja.
mit dem Line-up.
Ja.
Ja gut, Quarterback war halt natürlich schon holprig, aber ja.
Zart.
So, und ja, jetzt dazu. Also wie gesagt, wir haben ja gehört, hier jede Menge. Also im Prinzip die Saison kann man, glaube ich, so sagen, getrost ist im Prinzip abgehakt.
Ja, die ist
Also mit
vorbei.
1-7 wirst du es nicht mehr in die Playoffs schaffen. Platz 6 hat im Moment, wird nach der Woche 5-4 stehen. Und dann ist es ja mit 2-7 dann, das Team wird die Woche jetzt gewinnen. Wird es halt nicht mehr möglich sein unter normalen Voraussetzungen. Und jetzt ist eben die Sache, wo ich einfach sagen kann, das Team, wie gesagt, wir haben es ja gehört, es hat auch noch alle seine 23er Picks. Also, das ist zumindest gut. So, und jetzt ist eben die Sache, und hier sind jede Menge Pieces, was wir gehört haben, die einfach aus meiner Sicht ja, verkauft werden müssen. Ne? Also Leute wie Dameon Pierce, Josh Jacobs, Devonta Adams,
Deontay Foreman, hast du gesagt?
Deonte Foreman, genau. Daryl Henderson, Nyheim Hines, gut, okay, muss man mal sehen, wie sehr das im Moment möglich ist. Aber da, ne, denke ich mal, auch aus deiner Sicht, oder?
Absolut, also da würde ich mal die Black Friday-Woche ein bisschen eher einleiten, wenn ich da Manager des Teams bin. Das muss ein super Sommerschlussverkauf werden. Und das Wichtige ist hier halt auch einfach jetzt wirklich die Punkte rauszubringen. Bitter genug, dass du jetzt hier auf 2-7 gehst statt 1-8. Das ist wirklich, das tut weh. Gut, es geht auch noch Max Points vor. Oh, wow, das ist natürlich ein.
Nee, hier nicht in
Ach,
der Liga.
hier nicht,
Das war.
okay.
Nein.
Ja, dann, also sage ich mal, wenn es nach Standing geht, dann ist es umso wichtiger, sofort wirklich die Picks, die Producer zu verkaufen. Und zwar jeden. Bis auf im Prinzip Dak muss man sehen, da müsste halt ein super gutes Angebot kommen, dann würde ich da auch drüber nachdenken. Aber ich glaube, dass wir da einfach noch von entfernt sind von einem guten Preis. Im Prinzip ist der ganze Rest auf dem Trade-Block und nicht nur das, sondern da ist der Rest bis zum Wochenende verkauft, wenn ich da Manager bin.
Ja, denke ich auch. Ja, wir haben in der Liga vor allen Dingen, also es ist tatsächlich so, die Liga ist eigentlich relativ kompetitiv. Also wir haben jetzt nicht so klare Nummer eins. Also so, du hast ja manche Ligen, wo du einfach weißt, okay, da sind die beiden stärksten Teams und wenn alles normal läuft, dann wird einer von denen auch gewinnen. Und das haben wir hier aktuell eigentlich gar nicht. Wir haben 7 Teams im Prinzip, die sich um die Playoffs schlagen, dann haben wir ein Team, was sich gerade aus dem Playoff-Rennen verabschiedet hat, was auch ultimativ viele alte Producer hat, also das auch in den Markt eben als Verkäufer wahrscheinlich jetzt reinkommt. Und deshalb haben wir jetzt die beiden Teams, die eigentlich, also und dann haben wir irgendwie so zwei, drei klare Rebuilder auch in der Liga, also die wirklich schon in dem Markt sind. Aber es ist einfach so, hier ist gerade auch als so ein Team noch was zu holen. Also du hast wirklich Teams, die auch Bedarf haben, die sich auch so sehen, dass sie Bedarf haben. Und ich glaube, das ist einfach eine Riesenchance jetzt für diese Teams, da gerade das Team, worüber wir jetzt reden, hat so viel Potenzial eigentlich und so viel, also auch Kapital, dass man sagt, okay, wenn man es jetzt clever anstellt, dann kannst du in einem oder spätestens 2 Jahren wieder voll angreifen. Und da trennt sich jetzt aus meiner Sicht auch die Spreu vom Weizen. Und da wird viel falsch gemacht.
Genau.
Ja, ich hab das jetzt auch gerade im Discord die Diskussion geführt. Da haben wir uns auch nochmal drüber unterhalten. Was für einen Aufwand muss man eigentlich betreiben? Und es reicht jetzt mit Sicherheit nicht, hier die Teams einfach auf den Trade-Block zu packen.
Genau, ja. Ich würde gar niemanden auf den Trade-Block packen. Ich sag's dir. Ich nutze diese Funktion, ich nutze sie gar nicht. Also, wenn dann mal, ich habe es jetzt mal probiert in der Liga, wo ich mir auch dachte, hey, ich bin so oft hinterhergelaufen und habe so oft versucht, Spieler zu verkaufen. Alter, es will halt wirklich keiner einen Miles Sanders kaufen, keiner einen Tom Brady kaufen, keiner irgendwie einen Curtis Samuel kaufen. Ich habe niemanden verkauft bekommen, ne? Und dann dachte ich mir irgendwann, komm, Alter, ich laufe jetzt nicht dem Third-Round-Pick für Deion Jackson hinterher. Ich starte ihn einfach selber. Ich stehe irgendwie, glaube ich, 3-5. Und dann dachte ich mir, ganz ehrlich, ich spiele gegen einen Rebuilder, ich gehe jetzt 4-5. Ich sag's dir, ich bin jetzt dann so weit, dass ich einfach jetzt billig ein paar Starter kaufe und ich probiere es noch reinzukommen. Einfach in die Playoffs, so, weil es ist einfach egal. Wenn keiner kauft, dann ist halt so. Ne? Aber das ist das Ding. Da habe ich Deion Jackson jetzt mal, dass ich mir komme, hier Trade-Block hat nichts gebracht. Keine einzige Anfrage, nicht mal eine DM, kein Angebot, gar nichts. Also keiner, der mir einen Viertrunden-Pick bietet. Und deswegen Trade-Block auf den Trade-Block setzen ist wirklich, das ist eine coole Idee an sich von Sleeper. Und ich muss sagen, also es ist eigentlich ein schönes Feature für jemanden, der aktiv ist und der dann sieht, ah, da ist jemand auf dem Trade-Block, dann schicke ich schon gerne mal ein Angebot raus. Aber ich weiß halt, dass ich zu dem 1% der aktivsten Dynasty-Manager gehöre und der ganze Rest oder ganz viele vom Rest achten gar nicht auf diesen Trade-Block. Und deswegen, du musst die Leute anschreiben, du musst ihnen Angebote schicken, du musst ihnen so auf den Sack gehen und ihnen im Prinzip noch eine Roster-Analyse zum Teil echt machen, wo du sagst, hey, schau mal, du kannst da jetzt so und so viele Punkte hier zu deinem Line-Up dazufügen. Du kannst jetzt die und die Wochen gegen die und die Contender, musst du jetzt Punkte, brauchst du, hast Bye-Weeks, bla bla bla, du musst sie vollmüllen. Und dann kriegst du halt auch Deals hin. Du musst es, teilweise muss man sie ihnen echt erklären. Und ja.
Ja, ist so, genau, also das reicht, also. Und das ist genau der Punkt einfach. Ich mache das zum Beispiel mittlerweile so, also dieses Trade-Block-Feature hin und wieder nutze ich das auch einfach, wenn jemand eine gute Woche hat oder so. Aber es ist einfach auch eigentlich nur so ein bisschen, die Leute ein bisschen wachrütteln und auch einfach mal gucken, welcher Manager guckt regelmäßig rein. Du siehst ja dann immer an Sleeper,
Ja,
so,
klar.
die kannst du dann an dessen noch anschreiben. Ne? Also
Ja.
das ist wirklich für mich auch so ein bisschen Indikator, wer ist überhaupt
Online.
aktiv. Und genau, ich habe für Kenneth Walker mal auf den Trade-Block in der Liga gepackt und habe ein Angebot, ein Late 24 First bekommen.
Wow.
Und das,
Wow.
da habe ich ihn. Ich habe den einfach gecountert mit Jalen Hurts gegen Kenneth Walker. Und
Ja.
da hat der andere sich über mein schlechtes Angebot echauffiert. Dann habe ich ihn.
Ai,
Da habe ich. Naja. Lassen wir das.
dann habe ich ihn
Jedenfalls.
beleidigt.
Nein, 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 beleidigen tun wir niemanden. Man kann sich ja vieles denken, aber ja, jedenfalls, nein, das ist alles gut und schön, das kann man auch hin und wieder mal machen, aber letztlich der Weg führt daran. Ich mache es zum Beispiel mittlerweile so: Ich mache mir am Handy dann, wenn ich eine Liga habe, wo ich jetzt so ein Team habe, wie dieses, worüber wir auch gerade sprechen, da schreibe ich einfach die Spieler auf, die ich jetzt traden will. Und mache eine Liste, sortiere die schön fein säuberlich: Quarterback, Running Back, Wide Receiver, Tight End. Und dann, wie ich habe jetzt hier gesagt, wir haben ja ungefähr 7 Contender-Teams, die wirklich auch in Frage kommen. Und dann schicke ich denen die Liste einfach per DM und sage: Pass mal auf, die Spieler würde ich gerne verkaufen, so und so, hast du Interesse? Wenn ich dann ganz viel Lust und Zeit habe, dann gucke ich mir sogar jedes Roster noch an und gebe demjenigen quasi vor: Den und den Spieler finde ich interessant bei dir und den Pick und finde ich interessant bei dir.
Ja.
So dass er praktisch mir nur antworten müssen: Okay, den Spieler finde ich interessant. Und das könnte ich mir vorstellen. So,
Ja.
du musst den Leuten es quasi so einfach wie möglich, ich mache quasi ein Baukastenprinzip für den
Ja.
anderen schon, sodass der mir quasi nur antworten muss. Und vielleicht, und wie du es auch gerade eben gesagt hast, sage ich nochmal: Pass mal auf, wow, du hast jetzt hier eine Schwäche auf Running Back, dies, jenes. Also so quasi wirklich das ganz so einfach wie möglich zu erklären. Und
Ja.
dann bekommst du, wie du auch schon gesagt hast, Deals hin. Natürlich, die Deals müssen auch immer vom Value her schon passen, sinnvoll sein, und dann ist es eigentlich schon, klappt es eigentlich auch.
Ja, also ich glaube nur so oder mit der Aktivität verdienst du dir halt auch diese Deals und das ist das, wie du schon gesagt hast, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Wer nimmt sich die Zeit? Wer nimmt sich auch die Gedanken? Wer geht da rein in die Ligenanalyse? Und ja, wenn du der Letzte bist zur Party, dann hast du das Problem, dann gibt es keinen Käufermarkt mehr, der Verkäufermarkt ist total trocken, dann wirst du nicht mehr viel holen. Das ist halt auch manchmal so. Und das ist gerade dann blöd, wenn du in so einer Liga bist. Es haben sich schon 4 Teams oder 5 Teams in Rebuild zurückgezogen. Oben gibt es zwei, drei richtig gute. Der Rest dreht so eine Ehrenrunde und hofft darauf, dass oben die ja, krassen Producer älter werden. dann wird es ganz schwer, wenn du da zwischen den Stühlen sitzt und einerseits gute Producer hast, aber die Tiefe fehlt und so, da wird es dann eklig.
Ja, und wie gesagt, hier auch gerade, um nochmal wieder auf das Team zurückzukommen, der andere Owner, und das kann man einfach, um die Situation nochmal darzustellen, der jetzt wahrscheinlich sich auch in den, also der wird jetzt nach dem Spieltag zwei oder sogar drei Siege auch Rückstand haben auf die Playoffs. Und der hat eben Kapp, Eckler, Kelce, solche Leute, die eben auch interessante Producer sind. Und wenn der anfängt, die zu verkaufen, dann wird der Markt halt, wie du es gerade gesagt hast, dann wird er relativ schnell austrocknen. Und dann sitzt der hier auf seinem Adams, auf seinem Jacobs, die quasi dieses Jahr noch Value haben, aber danach, puh, wird es enger. Und
Ganz genau.
ja, deswegen, also hier wirklich sei gesagt, wenn ihr so ein Team habt und also, und da frage ich mich auch immer, managst du dein Team gar nicht? Und das kann man hier jetzt sagen, er managt sein Team, er stellt es auch immer auf, also er ist schon, er antwortet auch auf Nachrichten. Nur, ich habe natürlich jetzt in der Liga beispielsweise auch schon probiert, die Spiele zu kaufen. Und ja, dann ja, weiß ich nicht warum. Also dann klappt es halt nicht, ne? Und ich habe wirklich schon einen First-Round-Pick für Adams geboten und sowas, also wo man eigentlich sagen muss in der Situation. Ja.
Ja, also das erlebe ich auch immer wieder, dass dann einfach zu viel. Also klar, ich verstehe das ja auch, irgendwo, du willst diese Spieler nicht günstig verkaufen. Natürlich produzieren die krass und gerade wenn vielleicht auch viele hier so nur zwei, drei Dynasties spielen und sonst viel Redraft. Natürlich ist dann Davante Adams vielleicht in deren Empfinden auch viel, viel mehr wert, aber man muss der Wahrheit halt dann vielleicht auch mal ins Auge blicken und sagen, hey, dass du jetzt hier noch einen First Round Value bekommst, auch wenn das vielleicht kein, das ist kein Early First, ja, aber Leute, wann geht Davante Adams im Startup im März?
Ja,
Wenn du bis
sechste
dahin,
Runde.
sorry?
Sechste Runde.
Ja, und ein Early First geht halt zweite Runde. Also, das ist halt, sorry, es ist nicht das Gleiche. Und ein Late First geht halt, ja, wahrscheinlich fünfte Runde. Ja, ich meine, das vielleicht sechste Runde, ja. Also im Prinzip das Problem ist, wie schaffst du es? Und Adams, das nächste ist, Adams geht vielleicht im Startup noch in der sechsten Runde. Aber Adams ist im März so ein totes Asset, den kriegst du auch nicht verkauft. Also er ist völlig untradable dann. Es interessiert sich niemand für ihn. Da werden wir das wieder komplett erleben, dass Startup und Dynasty Value, wenn in existierenden Ligen, wird wieder komplett auseinandergehen. Du musst ihn dann halten bis zum September, bis wieder Punkte gescored werden und dann musst du hoffen, dass er nicht washed ist. Und das ist halt ein weiterer Punkt, den du jetzt im Moment nicht vergessen darfst, weil so ein Pick im Draft, on the clock, viel, viel mehr wert sein wird als Davante Adams. Oder du kannst halt damit viel, viel mehr machen. Und deswegen, ja, wenn ihr da einfach nur zu sehr darauf aus seid, dass ihr da viel Value rausholt, dann werdet ihr ihn eher verlieren wahrscheinlich.
Ja.
Heißt nicht, dass ihr ihn jetzt habt. Das ist auch nochmal ganz wichtig, ich habe es im Discord gelesen und da dachte ich mir kurz, oh. Wir sind vielleicht auch manchmal ein bisschen zu, wir denken vielleicht ein bisschen zu wenig daran, dass uns auch echt Dynasty Rookies zuhören. Und wir haben echt immer gesagt, versucht jetzt noch Justin Fields zu verkaufen. Als wir so nach Woche 4 waren und Justin Fields wirklich schlecht gescored hat und auch wirklich schlecht aussah, ist ja jetzt Gott sei Dank ein bisschen anders. Hat tolle Wochen gespielt, auch ein unfassbares Spiel am Wochenende jetzt gezeigt. Aber dann habe ich gesehen, dass ein sehr, sehr neuer Hörer von uns im Discord geschrieben hat, er hat versucht, Justin Fields für irgendeinen Second-Round-Pick zu verkaufen. Und da dachte ich mir dann, oh, also so haben wir das natürlich nicht gemeint. Wenn wir meinten, verkauf Justin Fields, dann war halt so, sicher dir noch dein First-Round-Pick-Value. Das heißt nicht, sell Justin Fields for anything. Für einen Second-Rounder hätte ich ihn immer gekauft. Und
Ja, klar.
das ist halt so ein bisschen, also wenn ihr sowas überlegt, schreibt einerseits mal in den Discord, hey, ich überlege gerade zum Beispiel Justin Fields für irgendeinen Second zu verkaufen, weil ich es im Podcast gehört habe, dann werdet ihr sofort mitbekommen, so war das nicht gemeint. Und andererseits checkt vielleicht mal Trade Calculators oder so, wenn das Gap da wirklich so extrem auseinandergeht im Value, dann überlegt euch das nochmal und ein bisschen. Wir sind hier vielleicht, wir sind nicht so absolut in unseren Entscheidungen, wie das hier vielleicht mal klingt. Also,
ja.
Genau. Das wollte ich nur mal erwähnen. Also auch, ich weiß nicht, wie Davante Adams jetzt bitte nicht für einen Drittrunden-Pick verkaufen und auch nicht für einen Late-Second verkaufen, dann lieber halten.
Ja, ja, genau, das ist immer das. Also manchmal, wenn ich jetzt zu dem Wert verkaufen kann, nur zu dem Wert verkaufen kann, für den ich ihn auch noch im März verkaufen kann,
ja,
dann lasse ich es. Dann warte ich halt ab. Genau. Das sollte man sich dann immer so bei der ganzen Geschichte, wenn du jetzt solche Spieler verkaufst, gut, der einzige Führpunkt kann natürlich die Punkte aus dem Lineup sein, aber ansonsten muss man immer sagen, okay, ich frage mich jetzt, wie sieht das aus, die Wertentwicklung, gut, und das muss man natürlich sagen, gerade als Dynasty Rookie weiß man das natürlich noch gar nicht so genau, wie ist so diese Wertentwicklung eigentlich, wir reden zwar immer häufiger auch drüber, aber das muss man, glaube ich, selbst erlebt haben, einfach wie so diese Point-Scoring-Assets, wir werden es wieder sehen, Henry, Eckler, Mixon, Adams, Hill, Dix, die auf einmal alle im Wert einbrechen.
Ja.
So, und ich sag mal, gerade in dieser 23er-Klasse auch, wird man wohl auch einige von denen sehen, die dann auch für einen Second mal über einen Ladentisch gehen oder für vielleicht einen Second und Third oder zwei Seconds oder sowas in die Richtung. Und ja, das ist wahrscheinlich dann wieder so eine Sache, wo man sich dann im September fragt, okay, wow, wie ging das? Und aber das muss man natürlich immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Wenn ich sie jetzt verkaufe, dann möchte ich auch zumindest einen angemessenen Preis haben.
Hundertprozentig. Ich muss gerade noch mal überlegen, Phil, in unsere Hörer Dynasty Liga, ich glaube, du hast Travis Kelce 6-11 gedraftet, oder? Im März. Das ist
nicht unmöglich. Ja, genau. Also das ist eigentlich das beste Beispiel, wie ich bin in der Liga, ich habe das, glaube ich, hier schon mal erzählt, bin hochgetradet, um mir Josh Allen und Patrick Mahomes zu sichern. Mhm. Und habe dann wirklich ein Win-Now-Team gedraftet mit Derrick Henry, den ich an
6-11. Der war 6-11.
Und Kelce habe ich an 7-2.
Ja. In der Titan Premium Liga.
In Titan Premium, genau. Also, ne, Leute, das ist schon wirklich komplett wirklich absurd. Und es ist jedes Jahr so. Und es ist jetzt also nicht nur in der Liga, es ist in jeder verdammten Liga einfach so, dass du solche Spieler dann eben so spät da draften kannst. Und ja, jetzt scoren sie dir halt wieder die Punkte. Gut, man muss immer vorsichtig sein. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere ist dann so Spieler wie Aaron Jones oder sowas, die dann so langsam den Bach runtergehen. Die hast du natürlich auch. Ne? Also die du in der gleichen Range draftest. Aber es ist teilweise den Wert schon möglich.
Zeke Elliott ging 8-10, Aaron Jones ging 9-1. Das sind natürlich die Beispiele, da sagen wir auch, ah, Mensch, fuck, Chris Olave ging 8-12, wie konnte man Zeke Elliott davor draften? Ist natürlich immer so eine, also
keine Zeit leicht zu sagen, ne?
Genau. Du musst dann schon hitten. Also auch das ist jetzt nicht der Goldstandard, da drafte ich einfach dann die Producer, weil Henry und Kelce, selbst wenn Kelce so abgeht, wenn Henry sich verletzt, dann ist der Value komplett im Arsch, dann hast du auch kein 8-0-Team und so. Also wir wollen jetzt hier nicht sagen, dass wir die Schlauesten sind und Dynasty als einzige richtig spielen, sondern man sieht einfach nur, es geht ja jetzt darum zu sagen, was werden diese Spieler im März, im Februar und März wert sein. Und da bist du dabei, dass Chris Olave in einer richtig, richtig schlechten 22er Draft-Class, auf die keiner Bock hatte, irgendwie, das war ein Late First, also der ging mal, klar, der ging mal an 1,07, der ging aber auch mal an 1,10. Ja, aber, also ich habe ihn ganz, ganz selten vor 1,7 gesehen.
Oh, na, ich habe ihn ein paar Mal schon so 1,5 in der Range, 1,6 gesehen, doch.
Also hier ging er zum Beispiel hinter George Pickens, Ich müsste jetzt hier mal durchgehen. Also,
wie gesagt, das ist unsere Hörerliga, ne? Das darf man jetzt auch nicht vergessen.
Die Leute sind ein bisschen
von uns beeinflusst gewesen.
Okay, fair, ja. Ivan Sorensen, der Einzige, der nicht auf uns gehört hat, dann irgendwann vernünftig gemacht, gut gemacht, nicht nur Single Source trauen. Muss das sein. Nee, ist ja okay, aber unabhängig davon, also sagen wir mal, der Hype auf diese Picks war halt gar nicht groß und in der Range ging dann zum Beispiel ein Travis Kelce in Titan Premium, der halt ein Monster-Producer immer war und jetzt auch weiterhin ist. Und deswegen in einer ähnlichen Range erwarte ich Und Davante Adams würde mich sogar nicht wundern, wenn er noch später geht, ja.
Ja, und also, und da jetzt, wir kommen jetzt hier ein bisschen natürlich von unserem eigenen ja, Thema, aber da, um das auch nochmal zu Ende zu führen, den Gedankengang, also wenn du so eine Strategie im Startup machst, dann, und da können wir zu gegebener Zeit dann nochmal wieder drüber sprechen, dann ist es halt ganz wichtig, deinen eigenen First-Round-Pick zu behalten, weil wenn du dann nämlich nicht gerade in den Henry und Kelsey-Topf fasst, sondern in den Aaron Jones und Sieg-Topf fasst, ja, dann hast du zumindest deinen Pick und kannst dann sagen, alles klar, ist scheiße gelaufen, ich baue neu auf. Das ist dann für so ein Team immer wichtig. Das ist ein gewisses Risiko, was du eingehst, aber wenn du deinen eigenen First behältst, ist es halt ein kalkuliertes Risiko.
Ja. Sagte er und hat am 14. August seinen eigenen First-Round-Pick für CeeDee Lamb und Aaron Jones weggetradet und noch ein bisschen Kraut hat er mit weggetradet. Unter anderem George Pickens. Ja, siehst du mal.
Ja.
Ja, da hast du dann gesagt, jetzt gehst du all in, weil es so viel Producer waren.
Ja. Ja, stimmt schon. Das ist, aber in dem Moment habe ich ja CeeDee Lamb, was ein Asset war, ja, ja, gekauft, was ich jederzeit wieder zu einem, zumindest mit First-Round-Pick hätte machen,
ja,
können.
Ja,
also,
ja,
ist ja, ja kein absolut uraltes Asset, was ich gekauft habe.
Absolut, absolut. Deswegen auch hier nur mit Augenzwinkern, nur weil ich witzigerweise, ja, gerade gesehen habe, dass du mittlerweile auch Aaron Jones hast. Da dachte ich mir, wie, ja, bist du denn an den rangekommen?
ja.
Gut, okay. Also, das dazu. Ich glaube dann, jetzt mache ich mal das zweite Team, das ich noch dabei habe, jetzt ein Ticken schneller vielleicht durchgezogen als die bisherigen zwei, die wir hatten. Ist auch jetzt nicht ganz so komplex, eine einfachere Liga als hier mit der großen IDP, dem großen IDP-Lineup. Es ist ein 12-Team-Superflex-Liga mit also PPR-Scoring, hat nur eine Receiver-Flex, in der man quasi den Wide Receiver und Tight End aufstellen kann, auch hier mit 0,5 Punkten Tight End Premium. Es hat auch nur 9 Starter in der Offense, also ein Quarterback, 2 Running Backs, 2 Wide Receiver, die Receiver Flex und dann noch 2 normale Flex dazu. Und ja, hat auch noch die Superflex natürlich. Und ja, dementsprechend ein bisschen shallow, so das Starting Lineup und eben auch relativ viele Tight Ends, dadurch ein bisschen irrelevanter. Das macht auch den Spielerpool vielleicht einen kleinen Tick kleiner. So, dieses Team hat im letzten Jahr als Achter mit 7-7 die Playoffs verpasst und ja, du fragst mich gleich wieder, wie das Team steht. Ah, ich weiß es sogar, ja. Obwohl ich es nicht notiert habe. Aber das Roster sieht wie folgt aus. Es hat Lamar Jackson, Aaron Rodgers und Matt Ryan auf Quarterback. Auf Running Back Aaron Jones, Derrick Henry, Najee Harris, Melvin Gordon, Chase Edmonds. Und bei Chase Edmonds ist mir schon schwer gefallen, den Namen noch unter Value-Kandidat aufzuschreiben. Vielleicht ist das Thema auch durch. Auf Wide Receiver dann Justin Jefferson, Michael Gallup, Paris Campbell und Marvin Jones Jr. Und da sieht man schon, es wird wieder sehr, sehr dünn, wenn diese Namen schon so früh kommen. Und auf Tight End dann die man eben auch als Receiver Flex mit dem Premium spielen kann. Mike Gesicki und Austin Hooper. Jetzt darf ich an dich übergeben. Wie schätzt du denn, wie dieses Roster oder wie dieses Team im Moment steht?
3-5.
Keine schlechte Schätzung. Steht 4-4. Jetzt ist aber eine Niederlage drin vom Wochenende. Das heißt, wird auf 4-5 gehen. Jetzt komme ich zum Problem, das dieses Team hat. In 2023 sind 2 Viertrunden-Picks und ein Fünftrunden-Pick da. Und in 2024 ein Dritt-, ein Viert- und ein Fünftrunden-Pick. Die eigenen First- und Second-Round-Picks der kommenden 2 Drafts sind alle weg. Und ja, Phil, jetzt siehst du so ein Roster, in dem, ich sag mal, vor allem Lamar Jackson und Justin Jefferson natürlich klar herausstechen als absolute Premium-Assets. Dann mit Henry und Aaron Jones, zwei Jungs, die Producer sind. Aaron Jones jetzt hat leider auch noch verletzt. Das ist natürlich jetzt schon ein herber Schlag ins Kontor. Najee Harris mit wirklich vielleicht noch einem guten Dynasty-Value, aber natürlich ordentlich am Tiefpunkt für das, was man ihm eigentlich so vor ein paar Monaten noch zugesprochen hat. Und das war es dann eigentlich auch schon fast. Das heißt, jetzt wird es natürlich extrem schwer hier irgendwie das Team zu manövrieren. In welche Richtung würdest du denn jetzt von so einem schwierigen Startpunkt, sag ich mal, ausgehen.
Ja, alles wegtraden. Also, ich glaube, das ist der letzte Ausweg. Du musst hier, also einfach, du hast ja sonst keine Möglichkeit, jetzt auch über die nächsten Jahre dein Team irgendwie zu verbessern. Das Einzige, was passieren wird, die Running Backs werden dir über kurz oder lang wegbrechen. Und dann stehst du da mit Lamar Jackson und Justin Jefferson, was gut und schön ist, aber damit gewinnst du natürlich auch keinen Blumenpott. Und dann wirst du wahrscheinlich jedes Jahr so Drittletzter, wenn du das dann mit irgendwelchen Bench-Spielern auffüllst, das ganze Prozedere. Und ja, also du musst in dem Falle, und das ist ja auch immer das, wo wir beide uns auch oft uneinig sind, Premium-Assets zu verkaufen oder nicht, die wirklich zu Value machen oder nicht. Ich tendiere da häufiger ein bisschen zu, eher solche Spieler zu halten und die wegzutraden. Und in diesem Falle aber, wenn wirklich sonst kaum Value da ist und du keine Chance hast, irgendwie an Value zu kommen sonst und dein Team zu verbessern, dann bleibt dir nichts anderes übrig. Komplett das Roster runterstrippen auf alles, einfach alles weg und dann neu aufbauen. Mit dem Value natürlich Jackson und Jefferson musst du halt zu im Bestfalle 5 First machen, ungefähr vom Gegenwert.
Und zwar unbedingt, ganz ehrlich, unbedingt, das ist auch in dem Moment, ich würde, also Lamar und Jefferson, das sind die Spieler, die mir hier die eigenen Picks wiederbringen.
Ja.
Also vor allem den 24er. Der 24er hier sogar noch wichtiger als der 23er. Das ist ein, das wird ein, ich sag mal, okay, du gehst jetzt raus aus allem nach Möglichkeit, wenn es dann auch alles klappt, du gehst 4-10 am Ende dann aus der, sag ich mal, aus der Liga raus, weil du wirklich nichts mehr gewinnst, aber es gibt in der Liga auch echt andere heftige Rebuilder, also da kann auch mal auch trotzdem irgendwie, wenn du jetzt nicht alles sofort verkauft bekommst, nochmal ein Win rauskommen. Unabhängig davon, sag ich mal, okay, ich würde es trotzdem machen, für den eigenen 23er-Pick noch zu gehen, aber mit dem größeren Fokus auf den 24er und eben auch noch andere Picks einsammeln. Es gibt Teams mit wirklich gutem Value, die in so einer, sage ich mal, Liga mit relativ kurzem Lineup natürlich großes Interesse an Lamar Jackson und Justin Jefferson haben werden.
Ja.
Die musst du an die verkaufen und ihnen dabei noch irgendwie halt, sagen wir mal, Najee Harris reindrücken, Derrick Henry reindrücken, wo du zumindest sagen musst, so, den kaufst du mir zum aktuellen Marktwert ab und nicht darunter, aber dafür bekommst du auch Lamar Jackson und Justin Jefferson vielleicht irgendwie im Moment halt. Die kriegst du sonst eh nicht. Und jetzt schieb mir meinen Pick zurück. Rechnen wir als Early First, okay, aber auch nicht als 101 oder wie auch immer, versucht das halt und normalerweise sollte dann, das sind zumindest noch die zwei Joker, die du jetzt auf der Hand hast und wenn du das jetzt nicht nutzt, dann wird's halt ganz, ganz dunkel. Also jetzt, also das Team, Alter, da jetzt ein Lamar Jackson ACL, Junge, dann bist du so gefickt, wie es, also dann ist komplett vorbei.
Ja, also wie gesagt, das ist, hängt jetzt auch wirklich, da musst du auch, ja, das ist auch so eine Sache, wir reden ja auch auf den Trades, nicht auf das letzte Prozent Value, also da will ich auf jeden Fall eher 10% mehr Value auf der anderen Seite. Wie gesagt, Jackson und Jefferson sind halt auch Spieler, die wahrscheinlich in der Liga für alle anderen Teams interessant sind. Selbst für manche Rebuilder. Also natürlich,
ja, klar.
Ein Team in der gleichen Situation ist vielleicht nicht, aber sonst auch Rebuilder, ich sag mal, aufstrebende Rebuilder mit keine Ahnung, 5 First oder sowas, vielleicht gibt es sowas in der Liga. Da auch für die ist das natürlich, so solche Pieces dann mal nach und nach zu kaufen, ist für die natürlich auch vielleicht interessant. Und deswegen, geh zu allen, sag, ey, ich will die verkaufen, was bietest du mir? So und so, ne, oder das und das stelle ich mir vor, bist du bereit, das zu bezahlen? Und dann muss man einfach auch, und wenn es dann diese Woche nicht so ist, dann, du hast eh deinen eigenen First nicht, scheißegal, ne, wenn du noch die Punkte kriegst, du hast hier sogar ein bisschen Zeit, das zu machen, natürlich immer der Aspekt Verletzung eigener Spieler immer blöd, aber du bist jetzt, also, bevor ich hier die Spieler verscherbel, warte ich vielleicht auch noch mal die eine Woche.
Ja. Absolut. Also in der Liga gibt es tatsächlich ein Team, das hat 4 23er Firsts und auch 2 24er Firsts. Ein anderes hat, glaube ich, auch 4, also auch so in der Range, sagen wir mal, dass es 6 First-Round-Picks über 2 Jahre hat. Da musst du hingehen und die müssen auch, und die werden auch den Value auf den Tisch legen für einen Lamar Jackson, für einen Justin Jefferson. Zumindest einen, dass du... Genau, also klar, wenn das nicht geht, dann hast du, dann ist es ganz übel. Dann musst du hergehen und versuchen, irgendwie halt in Richtung Spieler zu gehen. Und das ist natürlich bitter, aber dann musst du halt immer noch, trotzdem, ich sage dir ganz ehrlich, von Lamar Jackson, wenn ich dann gehen kann in Richtung Drake London, Garrett Wilson, Chris Olave, diese Wide Receiver, die jung sind, die noch Wert gewinnen können, dann musst du halt irgendwie so ein Risiko nehmen. Einfach das Halten, das bringt dich halt an den Abgrund. Du bist schon am Abgrund. Du bist eigentlich schon runtergefallen. Du musst jetzt halt irgendwie versuchen, wieder hochzukommen. Und das wird ohne Risiko wahrscheinlich nicht klappen. Klar, wenn du die First-Round-Picks bekommst, dann nimm das. Aber hier musst du dringend handeln. Also nichts tun führt halt zum absoluten Fiasko.
Ich frage mich
Genau.
dann auch, also ich frag mich dann auch oft so, erkennt man es dann selber nicht? Also bei einigen Managern, ich meine, es ist eben auch so, klar, nicht jeder spielt 20 Ligen und investiert halt extrem viel Zeit da rein. Das verstehe ich auch und das ist auch völlig in Ordnung. Jeder soll das machen, worauf er Lust hat und wie viel Zeit er hat und wie viel Spaß er daran auch hat. Aber wenn ich doch so ein Team manage, dann und eine gewisse Zeit ja auf jeden Fall reinstecke, dann muss ich doch irgendwann sehen, okay, das wird jetzt nichts. Und ich gehe jetzt mal raus und probiere die Spieler zu verkaufen. Und wie gesagt, das sind Assets, die einfach zu verkaufen sind. Also, das ist jetzt ja nicht wie Tyler Allgeier zu verkaufen. Also, ich spreche aus Erfahrung.
Da kommt wirklich das wie gesagt, posttraumatische Belastungsstörung hat Phil von der Erfahrung, Tyler Allgeier, Isaiah Pacheco im Paket zu verkaufen. Aber du hast es ja am Ende geschafft. Und über einen Umweg hast du sogar ein Second bekommen. Also, okay, du hast noch ein Third reingelegt, aber trotzdem, das
Ja,
ist doch.
das war auch der brutale Grind. Das war auch der Stundenlohn war es auch nicht
Ja, aber da
wert.
sieht man den Unterschied. Du bist ja wirklich da für den letzten Ding. Gut, okay, das hatte noch den Hintergrund, dass du das Wochenende wirklich nicht gewinnen durftest. Wäre mal interessant, hättest du es mit denen gewonnen? Müsste man über. Ich glaube, der Unterschied war zu groß, glaube ich. Aber ja, du hast ein geschmeidiges 25-Punkte-Lineup aufs Feld gebracht am Ende. Obwohl du deine, also sage ich mal, obviously best projecteden Spieler gestartet hast. Das muss man halt auch. Du hast hier keinen ehrenlosen Tanking-Move gebracht und irgendwelche Producer auf die Bank gesetzt.
Ich habe ja keine Producer, von daher war das auch nicht so schwer in der Liga.
Ja, aber es gibt ja manche, die benchen dann vielleicht einen T. Higgins mal oder so. Das ist dann halt uncool. 29 Punkte hast du übrigens gemacht.
Ja, übrigens, Algier hat 12,8 Punkte erzielt, ne? Also,
Jo. Und
und
Pacheco? Weiß ich nicht.
Pacheco 1,4. Naja,
Okay, gut.
aber
Der hätte.
mit den beiden, ich habe 29 Punkte, so viel Zeit muss
Genau,
sein. Ja, und
genau.
das waren 29 zu 45,
Ja,
das war ein
ja.
Tank Bowl, wie man hört. So, das
Ja.
wären 13 Punkte gewesen, 14
Ja,
Punkte
ja.
gewesen. Und ich habe jetzt noch einen Spieler offen,
Ja, ja.
Shahid von den Saints.
Wie
Das
hättest du
wäre
geschwitzt?
richtig, das wäre jetzt eine richtige Zitterpartie gewesen.
Ja,
Also
ja.
dementsprechend, es war wichtig, hier Algier zu verkaufen.
Ja, Rashid Shaheed wäre es so gekommen, heute noch für $1 Farb verkauft worden oder gedroppt worden wahrscheinlich.
Irgendwas wäre mit ihm passiert.
Ja.
Vielleicht hätte er auch noch kurz vorm Spiel irgendwie schlecht gegessen oder sowas, weil ich den Koch der Saints angerufen hätte.
Wir haben hier echt ein großes Problem. Genau, so ein Game Day, wie sagt man, Active, dieser Healthy Scratch. Ein Healthy Scratch von Rashid Shaheed. Genau. Also man sieht, man muss wirklich hier extrem aktiv sein. Auch mal ist das auch hier für die kleinen Dinge, das ist die Edge am Ende, um vielleicht doch den First Overall zu kriegen in dem Fall. Klar, da steckt dann der eigentliche Value sicher nicht in dem Paket hier von ja, keine Ahnung, den Late Second, den du dir dann am Ende irgendwie geholt hast, das ist jetzt das kleinere Ding, aber der große Vorteil, sollte es der 1 und 1 werden, dann ist das natürlich ein schönes, ja, ein gutes Ziel gewesen. Aber unabhängig davon, das ist das, was es unbedingt braucht. Und ja, dazu vielleicht, um das nochmal abzuschließen. Ich habe natürlich, also ich habe sogar, ich bin einer derjenigen, der auch die vielen Picks hat in der Liga. Ich habe natürlich auch für Lamar schon angefragt, zum Beispiel. Weil ich auf Quarterback, ich will halt unbedingt eigentlich einen zweiten Elite-Quarterback haben. Ich habe das schon Watson. Ich bin eigentlich in so einem eben Mittelfeld-Ding drin. Ich wollte eigentlich Rebuilder machen, weil ich halt die ganzen Picks noch habe. Und fall einfach irgendwie so vielleicht noch in die Playoffs rein. Aber unabhängig davon, ich würde jetzt natürlich, würde ich Value aufgeben für Lamar, um hinzukommen. Klar will ich nicht unbedingt meine Firsts bezahlen. Also natürlich, wenn ich werde jetzt nicht, bin jetzt nicht derjenige, der da direkt mit dem 3-First-Offer um die Ecke kommt. Aber am Ende, wenn der andere zu mir sagen würde, hey, komm, hier, Kollege, es sind auch noch größtenteils Non-Playoff-Firsts, muss man dazu sagen. Das heißt, sie sind echt wertvoll. Wenn der mir jetzt sagt, hier zwei von den Early First, die zwei frühesten, die du hast, schieb mir die rüber und dann schick mir vielleicht noch irgendeinen, keine Ahnung, schick mir noch einen Second und einen Third dazu oder irgendwelche Pieces, die sich entwickeln können. Ja, würde ich es daran scheitern lassen? Nee, natürlich nicht. Dann mache ich es halt. Auch wenn ich denke, ja. Boah, Alter, das ist natürlich schon ein kleiner Overpay.
Naja, also zwei First und ein Second für Lamar ist
ein Overpay. Also, ja, 1-0, aber ich sag mal 1-0-1 und 1-0-3, wenn das dann sind.
Ja, ein Overpay finde ich nicht. Es ist ein realistischer Preis, sagen wir mal so. Aber eigentlich will ich für einen Quarterback wie Lamar, natürlich, wenn das jetzt solche Picks sind, gut, ja, muss man immer ein bisschen im Verhältnis sehen. Dennoch, dann will ich noch irgendeinen Spieler dazu haben, der auch nicht uninteressant ist.
Ja, also gut. So, es ist, also,
in die Richtung.
Ich glaube, das Angebot ist deutlich besser als 1,8, 1,10 und irgendein Late 24 First, was auch 3 First sind. Das ist, ja, da halte, ja, ich die 2 Early First für deutlich wertvoller.
Ja, gut. Weiß ich nicht, wie da so die Historie dafür und dagegen spricht, aber natürlich, wenn der sichere 1,01 ist, wenn es der sichere 1,01 ist, dann kann man sicherlich darüber sprechen. Also wie gesagt, muss der sichere sein. Das muss ein Team sein, was mindestens jetzt irgendwie, keine Ahnung, drei Siege hinter dem zwei letzten ist. Also das ist
bin gespannt, halt, bin gespannt, wie groß der Value-Unterschied am Ende ist zwischen 1,01 und 1,03, ehrlich gesagt. Bin echt gespannt.
Ja, ich auch, absolut. Gerade aufgrund dieser Running Back Misere oder Dilemma, was wir so die letzten Wochen erleben in Dynasty. Ich bin gespannt, wann da der erste Owner den Running Back an 1-1 liegen lässt.
Ja. Ich sag's dir, der Quarterback durcht und Young und Stroud werden früh gehen. Da bin ich eigentlich super sicher. Der wird wieder so zunehmen und Brady Retirement, Rodgers Retirement, die ganzen Quarterbacks, die jetzt noch halbwegs produzieren, spielen nicht mehr, Alter, und dann kommen die irgendwie in gute Situation. Ach, wie gesagt, das wird gar nicht so weit auseinander liegen. Aber unabhängig davon. Also, wurscht, was auch immer da vielleicht möglich ist oder nicht. Wie gesagt, es geht ja nur darum, dass der Owner dann auch wirklich hergehen muss und sagen muss, okay, nee, ich will 3 First von dir. Ist ja auch okay. Dann kommt wenigstens mal ein Angebot, dann kommt wenigstens mal das Ding. Aber du kannst halt nicht, wenn ein Angebot kommt, sagen, ah ja, vernünftig wäre es wahrscheinlich schon, aber ich mag Lamar zu sehr, ich will ihn nicht verkaufen. Das ist halt, das wird dich killen und das wird, ja, also bist du halt jedes Jahr Letzter in der Liga im Prinzip dann und wirst dann irgendwann ausscheiden oder so und dann, ja, so kannst du es nicht machen. Gut. Was hast du denn noch für ein Team dabei?
Ja, ich habe mir jetzt, also ich habe noch tatsächlich ein paar mehr vorbereitet, hatten wir eingangs auch gesagt, aber ich habe mich jetzt dafür entschieden, weil wir jetzt schon ein Team hatten, was jetzt mit Contender-Pieces schlecht stand und zwei Middle-of-the-Pack-Teams, eins zu nehmen, ein Contender-Team zu nehmen, was im Prinzip ziemlich gut dasteht, aber jetzt gerade struggelt. Und zwar ist eine Liga, jetzt gucke ich nochmal die League-Settings kurz an, also wir haben hier auch wieder ein Quarterback, eine Superflex, dann zwei Running Backs, drei Wide Receiver, ein Tight End und zwei normale Flex-Positionen. Und bei den League-Settings 6-Point-Passing-Touchdown und 0,5-Punkte Tight End Premium. Also im Prinzip unsere Standard-Settings, wenn man so will. Und hier habe ich ein Team mitgebracht, was im Prinzip super gestartet ist, und das hört man jetzt auch beim Line-Up, ja, Quarterback Justin Herbert, Jared Goff, Sam Ellinger, Zach Wilson. Running Back, also hier hört man es jetzt noch nicht so unbedingt, aber dann Running Back, Nick Chubb, Cordarrelle Patterson, Deontay Foreman, Khalil Herbert, gucke ich noch irgendwie, Latavius Murray, ja gut. Gut, ja. So, dann auf Wide Receiver, und jetzt wird es nämlich interessant. Jamar Chase, Justin Jefferson, Amon-Ra St. Brown, Tyler Boyd, Allen Lazard, Romeo Dubs, ja, Donovan Peoples-Jones kann man vielleicht auch noch nennen. Ja. Nicole Hartman. Also, ne, genau.
Nach dann, drei geht es aber auch steil bergab.
Ja, 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 aber natürlich, ja, wenn okay. also die drei in Normalform im Lineup, dann ist schon gut. Und auf Tight End Dallas Goedert und David Njoku. So, also wirklich ein Roster, aber bei den Receivern, glaube ich, auch kein Wunder, warum das Team so also gut gestartet. Wie steht es, Flo?
Ja gut, ich hätte es jetzt wahrscheinlich dann gar nicht so gut gedacht, aber dann tippe ich jetzt mal auf 6-2, ehrlich gesagt. So.
Ja, 6-2 ist richtig, genau. Ist auch tatsächlich eine gemeinsame Liga von uns, also.
Ah ja.
ja, genau, steht 6-2, das Team, aber klare Baustellen sind, glaube ich, neben Justin Herbert, der zweite Quarterback, und auch neben Nick Chubb, der zweite Running Back, auch wenn gut Cordarrelle Patterson zurückkommt, und dann neben den drei Receivern einfach auch, oder vielleicht vier Receivern, wenn man Lazard mitzählen möchte, der eine gute Saison hat, zweifelsohne. Aber dann fehlt wirklich dann auch die letzte Flex. Und da ist es jetzt bei mir einfach so, das Team einfach, nachdem Jamar Chase sich jetzt auch verletzt hat, baut es natürlich ab und wird jetzt diese Woche auch verlieren. Steht dann 6-3 und ja, ist dann schon zweite, jetzt gucke ich mal gerade kurz, ja, ist dann die dritte Niederlage aus den letzten vier Wochen, also man sieht auf jeden Fall den Formknick und ja, jetzt ist hier eben, das Team ist aktuell noch auf dem zweiten, wird aber, ja, doch, wird wohl auf dem zweiten auch erstmal bleiben, aber ihr auf jeden Fall sieggleich mit dem dritten und vierten Team dann. Und da ist für mich jetzt einfach die Sache, da sollte man jetzt aus meiner Sicht einfach nochmal ordentlich nachlegen. Denkst du nicht?
Ja, auf jeden Fall. Also wie man das jetzt genau macht, ist natürlich die Frage. Sorry, was war das, das Scoring hier?
PPR.
PPR, okay.
6-Point Passing Touchdown, Tight End Premium 0,5.
Ja, also gerade da, du hast jetzt einfach wirklich mit den Receivern halt was Gutes. Ist dafür halt auch einfach wichtig gewesen, das zu sehen. Und ja, du wirst halt damit jetzt, ja, ist mega bitter, dass Chase ausfällt, aber das ist natürlich, ja, also kommt drauf an. Ich glaube, hast du Picks schon genannt, was das Team noch hat?
Besitzt seinen eigenen und also seinen eigenen First. Und einen fremden Second. So, ich muss mir meine Maus, hat hier gerade den Geist aufgegeben.
Ja, okay.
Ich muss mir jetzt gerade hier kurz einmal das Team auf dem Handy aufrufen.
Ja gut, ich sehe es jetzt auch. Ich habe, nachdem du gesagt hast, gemeinsame Liga, ich konnte mir dann denken, was es ist. Deswegen, genau, eigener First, fremder Second, auch von einem Contender, aber nichtsdestotrotz sind natürlich Pieces, die man vielleicht reinwerfen kann.
Ja.
Und ja. Ja, absolut. Also hier musst du auf jeden Fall nachlegen. Natürlich Chubb, Patterson, Foreman. Das ist auf Running Back schon mal nicht so komplett verkehrt. Da kannst du schon rausrollen. Aber wichtig ist halt hier vor allem echt die Flex aufzuwerten nochmal. Und vielleicht kannst du auch wirklich nochmal einen Impact-Spieler halt holen. Das wäre im Zweifel dann das, was es halt braucht, um dich drüber zu heben. Weil, also ja, Chase kommt. Bin mal gespannt, wann er zurückkommt, aber auf den kannst du auch nicht warten. Und es geht halt auch um die Bye. Und die ist eh schon leichtfertig ein bisschen, ehrlicherweise, halt weggegeben worden. Das tut natürlich weh. Ich muss jetzt mal gucken. Der Trend war schlecht, hast du ja schon gesagt.
Ja.
Ja, aber halt auch, man muss halt auch sehen, also es ist auch nicht nur der Trend in Sachen Matchups, sondern halt auch das Scoring wurde halt einfach auch schlechter. Und mit 120, 100 bis 150 Punkten in so einem 10-Starter-Lineup PPR hast du halt in den Playoffs nichts zu melden, dann ist gleich vorbei mit dem Spaß.
Ja, also meine oberste Priorität hier aus seiner Sicht wäre auf jeden Fall hier den Quarterback zu bekommen. Ne? Also den zweiten vernünftig scorenden Quarterback. Da würde ich wirklich jetzt meine Priorität und meinen Fokus drauf setzen. Da
Wäre
wirklich
jetzt
nochmal.
spannend, wie siehst du es, von Chase Richtung Elite Quarterback zu gehen? Wäre das ein Move, den du dir überlegen würdest?
Wenn ich ihn anders nicht bekommen kann, durchaus. Ne? Also andererseits, du beraubst deinem Team so ein bisschen der Stärke, natürlich, aber klar, Chase ist jetzt erstmal noch ein paar Wochen raus. Und ja, also man kann hier mehrere Wege gehen, aber ich glaube, ich würde es erstmal mit meinem eigenen First plus vielleicht Amon-Ra St. Brown plus noch was probieren, irgendwie in die
Um
Richtung.
dann, um dann zu Elite Quarterback zu kommen.
Ja, vielleicht sowas in die Richtung vom Prozess her. Ja, wie gesagt, und dann sollte man hier vielleicht einfach schauen, auch dann nochmal sich günstig irgendeinen Producer für die Flex-Position, irgendeinen Receiver oder sowas nochmal einzukaufen. Das, nachdem Dubs jetzt auch auf jeden Fall mehrere Wochen verpassen wird, sollte das auch noch eine Priorität sein.
Wie, ich sag mal, Quarterback ist hier wirklich ein drängender Need natürlich. Ist auch offensichtlich. Goff, klar, kannst du schon halbwegs irgendwie starten. Aber hier, man muss natürlich auch sagen, was auch weh tut, ist natürlich, Justin Herbert tut schon auch weh die letzten Wochen. Also, das ist natürlich bitter, wenn dich da dein Elite-Quarterback im Stich lässt. Jetzt ist es auch so, wo kaufst du überhaupt einen Elite-Quarterback ein? Also wer gibt dir halt sein ab, ohne was zurückzubekommen? Also klar, Amon-Ra und ein First und irgendwas dazu. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen die Quarterback-Situation angeguckt. Wo sind die? Wo sind die aufgehoben? Lamar Jackson ist zum Beispiel bei einem Team, das ist aber jetzt halt auch 6-3 gegangen. Es wird jetzt dann 6-3 gehen, der wird auch den Teufel tun und ihn abgeben. Dann, ich weiß nicht, also Mahomes und Allen habe ich ehrlich gesagt gar nicht angeschaut. Denk, da habe ich große Zweifel, dass du da überhaupt was machen kannst. Also da wirst du auch mit Ja'Marr Chase und einem First nicht weit kommen. Und ja, dann wird's, das ist natürlich das Schwierigste irgendwo, das zu bedienen und zu füllen, glaube ich.
Ja, also ich sag mal, in der Liga, ich bin so im Mittelfeld und bin da so ein bisschen in beide Richtungen durchaus offen. Das ist halt wirklich so eine Liga, wo es für mich irgendwo ja schwierig ist. Ne? Also, und deshalb könnte man überlegen, da ins Gespräch zu kommen. Ne? Ich habe Dak Prescott beispielsweise und finde, das ist schon doch ein deutliches Upgrade, auch über alles, was da so rumkreucht und fleucht, also abgesehen von Herbert. Und da könnte man sicherlich über einen Deal nachdenken.
Wäre sicher ein Target, ja. Gebe ich dir recht, könnte man durchaus überlegen. Also so jemand, genau. Und ansonsten, ja, muss man halt dann sehen. Also hier wichtig auf jeden Fall ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, im Zweifel, okay, gut, jetzt sagen wir mal, ergibt sich vielleicht nichts oder ist es super schwer oder völlige Overpays sind nötig. Dann hast du ja trotzdem immer noch. Ich finde echt, der dringendere Need ist, glaube ich, fast die Flex-Position. Also, kann mir vorstellen, ohne jetzt den, ich kenne den Schedule von Goff nicht, ehrlicherweise. Aber wenn der jetzt halbwegs, der ist auch ugly dann. Giants, Buffalo, gut, Jets, dann auch, sagen wir mal, okay, gut, dabei bleiben wir halt, aber ist egal. Dann, du kannst ja, du rollst vielleicht ein Lineup raus. Running Back Position haben wir ja schon gesagt, ist eigentlich okay. Da hast du deine Starter, aber dann die Flex. Wie bringst du die voll? Und wie würdest du jetzt hier am besten vorgehen? Oder was für Kandidaten hättest du da auf dem Schirm, um da wirklich nochmal Impact Player raus? Und wäre es nicht vielleicht sinnvoller, da den First mit irgendwo zu verwurschten?
Ja, natürlich alternativ, wenn das andere nicht geht. Also ich bin durchaus als Contender, will ich mich nicht auf den Jared Goff verlassen. Bin ich ehrlich? Also wenn ich mich auf den Goff verlassen muss als Contender, boah, da kriege ich echt ganz dolle Magenkrämpfe.
Ja.
So, aber natürlich, wenn das nicht möglich ist, und das kann natürlich immer der Fall sein, dann auf die Flexposition zu gucken. Und ja, als allererstes fallen einem da sicherlich Wide Receiver ein, die gut producen, aber ja, vielleicht schon älter sind. Ich meine, wir haben vorhin darüber gesprochen, Spieler wie Tyreek Hill, Stefon Diggs, Cooper Kupp sind natürlich immer spannend. Andererseits, klar, die sind immer auch schwer zu bekommen, wenn sie schon bei Teams sind, die contenten. Und dann ist natürlich daran zu überlegen, vielleicht in Richtung, ja, ich sag mal, Mike Evans, Amari Cooper zu gucken. Sowas in die Richtung. Also durchaus Spieler, die da im Moment auch einen Impact machen können.
Ganz ehrlich, hier, es gibt ein Team, das geht jetzt dann 3-6. Das hat Austin Eckler, Leonard Fournette und Chris Godwin im Roster. Das ist, also recht viel besser wird es doch nicht, um einen Deal zu machen. Und da dann zum Beispiel einen Amon-Ra halt auch aufzugeben. Der hat einen hohen Value, ist ein junger Receiver, macht vielleicht für beide Seiten hier Sinn, was zu machen. Und dann hast du den First dazu. Zum Beispiel glaubst du, dass Amon-Ra plus den First zu Eckler, Lenny und Godwin werden könnte?
Amon-Ra und Eckler, ja,
Wenn das
boah.
andere Team steht 3-6, steht 3-6. Was
Ja.
bekommt, also was macht das Team? Ganz ehrlich, was machst du da?
Ja,
Also
muss es wahrscheinlich.
ist ja schon eine Kunst mit Eckler bisher den zu haben und du bist jetzt schon 3-6 gegangen. Also wo soll es noch hingehen? Und Josh Allen ist da
Ja.
auch im Team. Also recht viel besser konnte es ja eigentlich gar nicht laufen. Da scheint es ja, also rundrum dann passt es offensichtlich nicht im Team. Das ist natürlich dann schon, das ist dann natürlich schon bitter. Also.
Ja, da muss man auf jeden Fall, da muss man auf jeden Fall, also klar, da sollte der andere Owner auf jeden Fall ins Überlegen kommen,
Ja.
und ich sag mal, dann sollte es vielleicht an dem letzten Third oder sowas, der dann
Ja,
vielleicht noch
oder
eingeschliffen werden muss oder so, oder
Romeo
so, genau,
Dubs,
an,
guter
ja,
junger
genau.
Receiver, hat jetzt was gezeigt, ist jetzt verletzt, bringt dir eh nichts mehr. Also, dann gibt es noch den fremden Second, Late Second, den kannst du noch mit reinwerfen, sowas. Sowas kannst du machen. Und dann auf einmal, wie schaut das Roster dann auf einmal aus, wenn du da noch Eckler in die Flex stellst, wenn du da noch einen Godwin in die Flex stellst oder halt auf Wide Receiver stellst? Du hast dann Ja'Marr Chase nicht mal abgegeben und kannst Ja'Marr Chase dann immer noch sagen, okay, keine Ahnung, vielleicht sagt er sich, ich biete jetzt Ja'Marr Chase für Deck und will vielleicht da auf Deck noch was, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie der Value im Moment ist, aber dann kannst du ja davon, also weggehend, nochmal einen Deal machen und dann wirklich dein Team unglaublich stark verbessern.
Ja, ich glaube einfach auch, da muss irgendwo ein Schritt gemacht werden, von diesen High-Value-Pieces mehr in Richtung Breite und Produktion.
Ja. Gut. Ja, das dazu. Und ich glaube, dann können wir jetzt halt wirklich noch die Folge ein bisschen abrunden und kurz unsere, ja, sag ich mal, Buy-Ziele als Contender und Rebuilder vielleicht nennen. Wir haben über die meisten oder viele davon natürlich schon gesprochen. Und da würde ich einfach sagen, starten wir mit den Contender-Buys.
Jawohl, das machen wir. Dann würde ich mal loslegen
Jo.
und habe mir ein paar Kandidaten aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ja, wollen wir pro Position einen machen oder wie wollen wir das
Oder
machen?
einfach, ich würde es als Art Zusammenfassung sehen, also gar nicht viel, nichts zu den Spielern sagen, nichts zum
Nur eine
Prozess
Liste.
sagen, die Liste nennen, was hast du dir aufgeschrieben, ich kann dann ergänzen, welche Spieler ich auch noch ein bisschen am Zettel habe.
Ja, alles klar. Ich würde also immer, mal abgesehen, dass jetzt, da nenne ich jetzt keine Spieler explizit, aber immer dazu raten, wenn man wirklich genug Kapital hat und nochmal nachlegen will, dann durchaus auch Elite Quarterbacks zu kaufen. Das ist sicherlich immer eine gute Strategie. Ansonsten habe ich mir noch ein paar, ja, Kandidaten aufgeschrieben, die eher günstig zu haben sind. Und ja, das wären Gino, Jimmy, also Jimmy G, Derrick Henry, Leonard Fournette, Miles Sanders. Dann, ja, ich hatte hier erst Raheem Mostert stehen, bis dann aber,
Ja, ja.
ja, das gestrige Spiel war. Also vielleicht Jeff Wilson,
ja.
Conrad Patterson und ja. Deontay Foreman.
Mhm. Gut, sind das dann Running Backs? Ich dachte, wir gehen Position ja. für Position.
Ach so, lass mich sorry, mal kurz ja, die, okay.
Dass wir es nicht komplett durcheinander, weil sonst vergesse ich selber alles. Quarterbacks, ich würde dir bei den Elite-Quarterbacks zustimmen. Ich würde ein bisschen Justin Herbert und Kyler Murray rausnehmen, wenn ich Contender bin. Ist immer geil, die zu haben. Klar, wenn es jetzt eine super Buy-Low-Opportunity gibt, kaufe ich sie auch, aber ich bin wirklich concerned, was die Rest-of-Season-Production angeht. Ich finde, die Offense ist ein bisschen broken. Wäre vorsichtig damit, weil die wahrscheinlich sehr teuer sind. Beim Rest völlig d'accord. Deshaun Watson habe ich mir ehrlich gesagt dazu aufgeschrieben, weil ich glaube, er wird voll produzieren und könnte eben noch mit ein bisschen im Discount da sein, weil manche noch concerned sind. Vielleicht kriegt man den noch für zwei Firsts. Dak Prescott Tour finde ich auch ordentliche Values im Moment. Und Tom Brady muss ich ehrlich gesagt auch noch mit reinwerfen. Der Value ist so am Boden. Und ich glaube immer noch, dass er, wenn wir hier über Jimmy G oder Gino reden, auf dem Level kann er immer performen. Die Yards sind da. Klar, die Offense sieht nicht gut aus. Aber ich will hier nicht gegen den Tom Brady wetten. Und ich glaube, er hat einfach noch alles und da können die Touchdowns kommen und dann plötzlich sieht auch das Scoring wieder deutlich besser aus. Ansonsten, dann lege ich gleich die Running Backs nach. Auch hier, wenn es die Chance gibt, würde ich auch durchaus für die teuren Running Backs traden, die wirklich produzieren. Natürlich immer hat man halt zum Beispiel noch den eigenen 23 First, dann eben auf Spieler gehen wie einen Saquon, CMC, Eckler, Henry, die kann man da alle targeten, auch Alvin Kamara. Im Zweifel dann vielleicht ein bisschen günstiger, Josh Jacobs, Dalvin Cook, Miles Sanders, Leonard Fournette, die hier hattest du ja zum Teil auch und die günstigen Kandidaten hast du eigentlich soweit genannt. Ich würde vielleicht hier noch Jamal Williams mit reinwerfen, der glaube ich war nicht genannt, weiß nicht, was der Kollege kostet, aber kann auch sein, dass die in Detroit wirklich halt trotzdem weiter den Tank-Mode anwerfen, auch wenn sie jetzt mal gewonnen haben und Swift vielleicht doch noch ein bisschen raushalten. Gut. Dann mach doch wieder mit den Wide Receivern weiter.
Ja, da habe ich mir nur ein paar Kandidaten. Ich meine, die Liste kann durchaus endlos lang sein. Ich bin hier aber warum wirklich ein bisschen nach Value gegangen und habe mir dann aufgeschrieben: Amari Cooper, Mike Evans, Alan Lazar, Curtis Samuel und Devin Duvernay.
Ja, habe ich auch alle auf meiner Liste. Ich muss sagen, die Top 4 Receiver, die Aging Vets, Difference Making Vets. Ich glaube, die sind eine gute Idee an und für sich. Sollte man immer drin behalten. Also Dix, Hill, Cup und Adams, da auch immer natürlich meistens bei Contendern unterwegs, aber manchmal sieht man ja doch vielleicht noch einen Win-Win-Deal. Und ich muss natürlich Jacoby Myers hier auch nennen. Also ich komme nicht drum rum. Immer noch ein schöner Value. Auch wenn der Preis ein bisschen gestiegen ist. Man kriegt ihn jetzt nicht mehr für einen Drittrunden-Pick. Man muss jetzt schon Late Second investieren. Aber immer noch ein guter Deal, glaube ich. Gut. Phil, wie sieht es auf Tight End aus?
Ja, Tight End, da habe ich Zach Ertz, David Njoku, Gerald Everett, Hayden Hurst und Evan Engram.
Dann werfe ich noch Taysom Hill dazu, den würde ich auch, ganz ehrlich, er hat diese Boom-Week-Chance einfach und bevor du keine Ahnung, gibt dir auch immer 5 Punkte oder 6, was viele andere Low-End-Titans machen, aber er hat die Chance auf 30 Punkte und das geben dir nur im Prinzip 2 andere Titans, 3 andere Titans eigentlich, 4 vielleicht mit Kittel noch, aber dann ist auch wirklich vorbei. Und deswegen,
Also kurze Process-Frage zu Taysom Hill. Wahrscheinlich aber eher jemand, den du in einer Half-PPR-Liga haben willst, als in einer Titan-Premium-Liga mit 1,5 Punkten pro Reception, oder?
Ja, also, prinzipiell,
er hat ja
wenig Receptions. Prinzipiell ja, aber ich sag's dir ganz ehrlich, mit JIT-Settings, also PPR mit einem 0,5 Teil in Premium, selbst da ist er doch völlig okay. Also was scoret dir ein Hayden Hurst im Schnitt? Ja, also oder wenn er eine schlechte Woche hat. Das scoret Taysom Hill genauso, wenn er eine schlechte Woche hat. Und Hayden Hurst, da glaube ich nicht an ein 35-Punkte-Spiel und Taysom Hill. Ganz ehrlich, dann kriegt er random in dem Spiel halt 3 Carries von der 1. Ja. So, und schon ist er halt fette Eskalation. Und dann wirft er noch irgendwie in einem Trickplay halt für 60 Yards und Touchdown. Also von dem her einfach, finde ich, Taysom Hill ist eigentlich ein guter Start tatsächlich auf Tight End, wenn man eben niemanden hat. Und was kostet er schon?
Ja, darf gar nichts kosten.
Ja. Gut, dann Richtung Rebuild. Wen kaufen wir hier ein? Was hast du auf Quarterback?
Rebuild. Ja, also da würde ich auf Quarterback auf jeden Fall, ja, Kenny Pickett mal ins Auge fassen. Ja, der ist da durchaus ein interessanter Kandidat. Und sonst, ja, habe ich gar nicht so viele. Also, die ich wirklich aktiv kaufen würde.
Nee. Ich hab hier 5 Spieler, die alle nicht billig sind, aber die meiner Meinung nach unterbewertet sind oder wo es vielleicht eine Chance gibt, sie unterbewertet zu kaufen. Es sind eben Justin Herbert, Kyler Murray, Trey Lance, Dak Prescott und Deshaun Watson. Aber klar, Deshaun Watson zum Beispiel, den, wenn du den jetzt noch nicht hast, dann wirst du ihn auch nicht mehr kriegen. Ich wollte es aber trotzdem einfach mal für alle, die uns auch neu hören oder wir sagen das ja jetzt seit einem Jahr ungefähr, kauft halt Deshaun Watson im Rebuild. Ja. Wenn ihr es jetzt erstmal, wirklich, kauft Deshaun Watson, wenn ihr jetzt im Rebuild seid. Er wird wahrscheinlich gut spielen und auch wenn er wirklich, wenn man sich nicht freut, dass er wieder gut spielt, er wird es wahrscheinlich tun.
Ja.
Running Back.
Wen hast du denn da? Also? Da habe ich Breece Hall, Javonte Williams, wenn der Preis stimmt und auch wenn der Preis stimmt, sogar Najee Harris.
Ja, genau. Da wäre ich aber, also ich glaube, ich würde einen frühen Second. So, das wäre dann der Preis, wo ich kaufe. Also wenn es teurer wird, kaufe ich gar nicht.
Ja, muss man wahrscheinlich im Moment so sagen, ja.
Ich habe hier Rashad White, Isaiah Spiller und ansonsten billige Backups. Ich habe mir hier geschrieben, die Deion Jacksons vor der Jonathan Taylor-Verletzung. Ich will die nicht alle nennen. Schaut euch irgendwie Depth Charts an, halt von gerade hinter den im Moment noch fitten Running Backs, hinter einem Derrick Henry, Alvin Kamara, Joe Mixon und so weiter und so fort. Also wenn ihr Deals macht, holt euch diese Backup-Running-Backs ins Boot und verkauft sie dann, sollten sie mal die Chance kriegen und starten für einen Drittrunden-Pick, nach Möglichkeit.
Ja. So, dann Receiver, ne? So.
Jupp.
Da wäre ich bei Hollywood Brown, Jameson Williams, DK Metcalf, Garrett Wilson, Drake London und sogar Rashad Bateman und Treylon Burks.
Ja, richtig, absolut. Oh, den habe ich gar nicht auf der Liste, aber der gehört unbedingt mit drauf. Hier ist jetzt schwer, ich habe jetzt dir nichts abgehakt. Ich würd mal dazu nennen noch DJ Moore, Elijah Moore, Rondell Moore und Sky Moore. Eigentlich kann man eigentlich alle Moores im Zweifel mal kaufen. Überall, glaube ich, ist der Value niedrig. Auch hier, ganz wichtig nochmal, für wenig Value. Also diese Spieler sind auch aus einem Grund niedrig bewertet und hier auf keinen Fall teuer einkaufen. Also bin hier Elijah Moore, Sky Moore, kaufe ich nicht für einen Second, kaufe ich wirklich nur für Drittrunden-Picks. Rondell Moore, da kann man auch mal so vielleicht einen Late Second drüber nachdenken, vielleicht mal einen Mid Second oder so. Kommt darauf an, wie viele Seconds man dann auch hat, zum Beispiel, was kann man daraus machen. Aber wirklich, also in diesen Preisregionen bin ich da auch unterwegs, weil natürlich mit allen Spielern auch heftige Els über den Sommer genommen und oder muss ich jetzt während der Saison nehmen, aber ich glaube trotzdem, dass da ein bisschen Talent da ist, wenn man dich jetzt mal für einen Drittrunden-Pick so einen Spieler schießen kann, dann oder zwei Drittrunden-Picks, dann kann man das mal machen.
Ich glaube halt für Drittrunden-Picks kriegst du sie noch nicht. Ich glaube, der richtige oder der Deal, der auch funktioniert, sind einfach andere Spieler dafür zu geben.
Ja,
zum Beispiel
ja.
einen Brandon Cooks jetzt umzuwandeln, meinetwegen in einen Rondell Moore.
Ja.
Das ist halt so ein Deal. Ich weiß nicht, ob der noch funktioniert, hat aber auf jeden Fall vor ein, zwei Wochen noch funktioniert und finde ich, ist eigentlich sowas zum Beispiel so, weil ich glaube einfach, Second wäre mir auch zu viel, Third kriegst du ihn aber nicht. Oder kriegst du die nicht so. Und das ist so ein bisschen das Ding da.
Ja, wir haben ja vorhin gerannt, also hier, keine Ahnung, Devin Singletary, Jamal Williams, Deontay Foreman, musst du eh alle verkaufen, wenn du jetzt ein Rebuilder bist und in den Goldtopf quasi gefallen bist, dass sie produzieren, dann jetzt in solche Spiele mal gehen, wenn man keine Picks bekommt, auch okay. Dann,
oder Devin Duvernay.
Ja,
klar. Sowas, ne, umzuwandeln vielleicht.
Ja. Ist ja auch für beide durchaus sinnvoll, wenn man Devin Duvernay kannst du starten, Elijah Moore kannst du nicht starten, auch wenn Elijah Moore vielleicht talentierter ist.
Ja.
Gut, auf Tight End.
So, dabei, da habe ich.
Das ist wahrscheinlich relativ schnell erzählt, die
Ja,
Geschichte.
wollte ich gerade sagen, ich habe da. Also Karl Pitz auf jeden Fall.
Ja.
So. Irgendwie. Ja, genau, also Karl Pitz und dann eben so junge Spieler, Dalcic wahrscheinlich nicht mehr zu kaufen, nicht mehr zu bekommen. Und dann, ja, wird's schon dünn. Bellinger würde ich wahrscheinlich noch mit reinnehmen. Ja,
Trey
ich glaube.
McBride finde ich durchaus spannend. Also hat eine sehr, sehr ruhige Rookie-Saison, aber ist halt auch sehr günstig dadurch. Jelani Woods, finde ich, kann man
Ja.
mal einen Shot nehmen. Und natürlich James Mitchell.
Gut, dann bringe ich auch noch meinen Jack Ferguson.
Ja, klar.
Haben wir ja
Nee,
Duke.
genau. Das ist doch gut. Das nochmal so als Zusammenfassung. Und ich glaube, damit haben wir es dann auch ganz gut geschafft. Sind wir wieder bei 2 Stunden ungefähr gelandet. Das ist doch
Jawohl.
standesgemäß für so eine Folge. Aber war eine coole Folge, hat mir Spaß gemacht, mal so ein bisschen hier auch wieder prozessmäßig an fixen Beispielen auch sich entlang zu hangeln. Ich hoffe, es ist rübergekommen, wie wir sowas angehen und was wir so machen mit unseren Teams. Und ja, ich kann nur allen sagen, seid aktiv, jetzt ist noch die Chance. Wacht nicht erst im Februar auf und denkt euch, Scheiße, das habe ich jetzt
Ja.
aber verkackt.
Ja, seid immer aktiv. Also das ist wirklich das oberste Gebot. Schickt Counter, bietet eure Spieler an, bietet ja oder kauft Spieler, wenn ihr sie braucht und managt euer Team aktiv. Das ist, glaube ich, wirklich das Wichtigste. Und dann gebt gerne mal Feedback, wie ihr die Folge so fandet, weil es für uns natürlich auch immer spannend war, mal was Neues, war mal ein bisschen was anderes, was wir ausprobiert haben. Und das wäre natürlich immer, oder ist für uns immer gut zu wissen, okay, gefällt es nicht. Und so viel dazu.
Kann ich mich nur anschließen und ja, damit machen wir jetzt wirklich zu. Ich danke dir, Phil. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ich wünsche dir natürlich morgen ganz viel Spaß und wir hören uns genau dann nächste Woche.
Bis
Ne, wir
nächste
sehen uns ja
Woche.
am Wochenende, Alter.
Ja, wir sehen uns am
Richtig.
Wochenende,
Ach,
stimmt.
Alter, das
Alles
ist ja auch
klar.
noch. Perfekt, super.
Alles
Bis
klar.
dann. Alle eine gute Zeit.
Und
Ciao,
ja,
ciao.
allen Hörern natürlich viel Spaß in München. So viel
Ja,
Zeit muss auch noch
alle, die
sein.
da sind, auf jeden Fall.
Okay, bis dann, ciao.
Ciao.